fast 2,5 Stunden dauert diese Episode. Das tut mir ein bisschen leid. Nein, tut es mir überhaupt nicht. Wir sprechen in dieser Episode über Sporthistorisches. Es geht tatsächlich hier und da auch um sportliche Dinge, aber wir versuchen immer wieder den Weg zurück zur Fotografie und zum Geschichtenerzählen zu finden. Die Folge ist zweigeteilt. Im ersten Teil geht es um die YouTube-Dokumentation, also Bewegtbild, wie erzählt man eine Geschichte, ein Turnier in Bewegtbild. Und der zweite Teil ist der, den ihr kennt. Da besprechen wir unfassbare Fotos. Ein Foto hat mich komplett umgehauen. Ich habe Dauergänsehaut, wenn ich daran denke. Ihr sicherlich auch. Viel Spaß mit der Folge.
Schauen wir mal, was du noch erzählst.
Wieso, gibt es Geheimnisse oder was?
Nicht, dass ich wüsste. Lukas hat vielleicht welche.
Geheimnisse sind vielleicht nicht vor mir, aber vor ihm vielleicht.
Vor ihm?
Ja, wer weiß.
Okay. Ja, also was kein Geheimnis ist, ist, ihr seid Weltmeister und damit Musik.
Als Geschichte.
What's the story?
Each shot creating an energy that lead to a second shot.
An image can be a word, it can be a sentence, it can be possibly a paragraph.
What's the story?
Und damit herzlich willkommen zu What's the Story, dem Fotografie-Podcast, bei dem es um die Geschichten hinter den Bildern geht. Und heute ist ein ganz, ganz, ganz besonderer Tag für mich vor allem, weil ihr wisst es wahrscheinlich, ich bin diehard Basketball-Fan. Ich bin während der Basketball-Weltmeisterschaft 1000 Tode gestorben. Meine lieben Kollegen und Kolleginnen bei der Sportschau können ein Lied davon singen. Liebe Grüße an Samantha. Beim Finale bin ich hinter ihr zusammengebrochen und lag nur noch auf dem Boden. Es war wild. Ein wilder Ritt. Ein unfassbar. Ihr hört wahrscheinlich das Lächeln in meinem Gesicht, während ich diese Worte sage. Ich bin immer noch völlig hyped. Und ich bin umso hypter. Kann man das sagen? Eine Steigerung. Ich bin noch mehr gehypt, dass ich zwei Leute hier an meinem Küchentisch sitzen habe, die dabei waren, die eine Goldmedaille mitgebracht haben, die uns heute die Geschichte erzählen, nämlich Basti Servastos und Lukas Kröger. Hallo, schön, dass ihr da seid.
Guten Abend, schönen Dank, dass wir hier sein dürfen.
Schönen guten Abend.
Ihr seid Weltmeister und die Leute da draußen, die werden jetzt wahrscheinlich sagen, Basti Servastos, wo hat der mal gespielt? Der muss ja 2 Meter groß sein irgendwie.
Das hört sich eigentlich eher an wie eine linke Klebe, Basti Servastos.
Ja, Basti Servastos ist auf jeden Fall kein Basketballer. Das kann man schon mal so verraten. Neben ihm sitzt Lukas Kröger, der hat wiederum nun jetzt seine, ich sag mal, 2 Meter auf jeden Fall an die Wand bringt in der Größe und von der Statur her auch durchaus unterm Korb arbeiten könnte. Aber was sind deine Basketball-Skills?
Mentaler Riese zu sein.
Mentaler Riese.
Ja, ich bin so ein Midrange-Typ.
Midrange.
Midrange ist mein Ding. Die 2 Meter habe ich fast, aber ich habe mich nie so richtig wohl gefühlt, da wo es wehtut.
Okay, da gibt's auch blaue Flecken.
Mittlerweile nicht mehr, aber die gab's. Ja. Kaputtes Knie habe ich noch, aber sonst viel mehr ist nicht drin.
Okay, also wir reden hier nicht mit Basketball-Pros, aber wir reden hier auf jeden Fall mit Foto- und Videografie-Pros. Denn sowohl Basti als auch Lukas waren Teil des Mediateams, das die deutsche Basketball-Nationalmannschaft zur WM nach Japan und Manila begleitet hat, also auf die Philippinen. Und sie waren von Anfang an dabei. Ich hau hier dauernd auf den Tisch. Ich bin so. Ja, ich muss mich beruhigen. Ich muss mich beruhigen. Sie waren von Anfang an dabei. Wir haben uns noch in Bonn gesehen, tatsächlich, beim ersten Testspiel.
Da hast du auch so ein richtig schönes Bild ausgegraben, ne?
Ja.
Das hast du heute noch gepostet. Und Lukas schreibt mir noch danach: Mann, sehen wir da noch frisch aus.
Unverbraucht.
gute Erinnerung an gute, unverbrauchte Zeiten.
Aber um offen zu sein, ihr seht jetzt kein Jahr älter aus. Vielleicht 11,5 Monate.
Das liegt daran, weil wir uns extra rausgeputzt haben für diesen Podcast.
So, ah,
weil
ja.
Eigentlich sind wir so richtige Podcast-Gesichter, aber wir sitzen uns heute ja gegenüber, deswegen.
Sah durchaus anders aus zwischenzeitlich.
Das kann ich mir vorstellen und das werden wir hier erzählen. Also heute geht es tatsächlich darum, was die beiden in Japan und auf den Philippinen abgerissen haben, was sie für Content erstellt haben, was sie für Geschichten erlebt haben und was jetzt noch folgt. Aber vorab, Vielleicht einfach wirklich einmal kurz, ich werfe euch den virtuellen Basketball zu und ihr stellt euch einmal ganz kurz vor, wer ihr seid und warum.
Also ich bin Basti Sevastos. Wer ich bin und warum, das warum weiß ich nicht so richtig. Ich mache auf jeden Fall Fotos und Videos und alles irgendwie, was mit Social zu tun hat. Und bin viel im Sportbereich unterwegs, im Musikbereich. Und letztes Jahr das erste Mal mit dem DBB dann bei der Eurobasket, haben wir das Buch auch zugemacht und Fokus halt auf Fotos gelegt und dies Jahr jetzt das zweite Mal mit dem DBB und dann Weltmeisterschaft mit einer ziemlich wilden Reise eigentlich.
Ja, absolut. Wir kennen uns tatsächlich auch sehr intensiv vom Soccer World Cup, den wir zusammen im Mediateam dort begleitet haben. Es liegt auf meiner Festplatte noch eine Sonderfolge, die ich hoffentlich bald ausstrahlen werde, die nämlich eine ganz, ganz wunderbare Geschichte auch hat, aber dazu dann später mehr. Lukas.
Wer hat die Hand da eigentlich drauf? Ich will diese Folge hören, Mensch. Ich hab nur gesehen, wie die Stories postet, wie er irgendwo im Grünen ganz idyllisch sitzt mit Podcast-Equipment und ich habe mir schon gedacht, was dabei rauskommt, will ich eigentlich nicht warten.
Abwarten.
Wo ist die Standleitung?
Ja, das liegt tatsächlich nicht in unserer Hand, aber ich schätze, wir sind näher an der Veröffentlichung, als dass wir warten müssen. Mal. Ja, genau.
Näher dran als davon entfernt? Oder?
So, nee, ja, hat keinen Sinn. Nee. Genau. Lukas, wer bist du denn?
Ich bin Lukas, was haben wir vorhin gesagt, unverbrauchte 30 Jahre und ich bin festangestellt beim DBB tatsächlich seit März 2020. Und betreue da die Social-Media-Kanäle in der Pressestelle. Bisschen traditionelle Pressearbeit kommt auch hin und wieder vor. Und habe tatsächlich auch durch diesen Job so das Fotografieren und Videos machen und Social-Content erstellen und so lieben gelernt. Und habe den Basti so ein bisschen da ins Boot geholt und mir zur Seite gestellt, damit er mir ein paar Sachen zeigt. Und dann haben wir geile Sachen gemacht. So kann man es ganz grob zusammenfassen.
Ja.
Das Warum, weiß weder du noch ich. Eigentlich finde ich es gut, wenn die anderen das Warum irgendwie, vielleicht ergründet sich das Warum im Laufe der Folge noch, wer weiß.
Ich glaube schon. Lukas, wir haben zusammengestanden. Ich kann mich noch dran erinnern, als sei es gestern gewesen. Und zwischen gestern und heute liegt halt einfach mal eine komplette Weltmeisterschaft. Aber wir standen zusammen. Wir haben uns getroffen am Dortmunder U. Auch da haben wir schon eine Folge zugemacht rund ums U. Die könnt ihr euch gerne reinziehen, wenn ihr das hier gehört habt. Wir haben uns dort getroffen, sind dann noch zum Parkplatz gelaufen und haben dann dort einfach noch bis in den Sonnenuntergang ein bisschen gequatscht. So was super, super schön war, weil es irgendwie sehr intensiv war. Und du hast mir in diesem Gespräch schon so erzählt, so ja und die Reise wird geil und ich freue mich so auch, dass Basti dabei ist und wir machen wieder coolen Kram und so und wir machen auch parallel zu dem Content, den wir erstellen für Social Media, planen wir eine Doku und dann habe ich nur gedacht, okay, ihr seid zu zweit, das ist irgendwie ein bisschen viel so, ja, ich weiß, aber wir irgendwie, das wird cool und so und den Masterplan hattet ihr dafür nicht, ne?
Nee, den Masterplan gab es auf gar keinen Fall. Wir hatten auch nur vage Pläne generell, was es alles anging. Ich meine, natürlich macht man sich irgendwie Gedanken darum und so ganz strategielos daran zu gehen, ist, glaube ich, eh keine gute Idee. Ich bin nicht der strukturell stärkste Typ. Basti jetzt, glaube ich, eigentlich auch nicht, aber zumindest schon ein bisschen mehr als ich, ja, doch. Wir haben uns einfach gedacht, wir wollen, wie das so schön in diesem Podcast heißt, Geschichten erzählen, die vielleicht übers Parkett hinausgehen. Und dann haben wir einfach mal gemacht. So, ich glaube, die Sachen, die wir am Anfang besprochen hatten, so wie wir Folgen aufziehen wollen, inhaltlich, haben wir irgendwas davon umgesetzt?
Ich glaube nicht. Vor allem ist auch, was du gerade gesagt hast, das Lustige, ja, dass du dann gefragt hast, ja, ihr seid aber ja nur zu zweit. Und es war ja im Grunde letztes Jahr schon so, dass wir gesagt haben, oder dass wir gemerkt haben, wir sind eigentlich komplett an der Grenze von dem, was wir in der Zeit, die uns zur Verfügung steht, neben Training, Spiel, sonstige Aktivitäten, die wir zur Verfügung haben und was wir da eben in der Zeit noch machen können. Und jetzt haben wir dann gesagt, ja gut, ist ja egal, wir schaffen auch noch eine Doku zu zweit dann on top dazu zu packen. Und deswegen mussten wir gerade auch so ein bisschen lachen, als du das gesagt hast, so ihr habt darüber gequatscht und ne, wir machen das gleiche wie letztes Jahr und machen noch eine Doku dazu. Und eigentlich war so, als wir angefangen haben und in Bonn, wir haben glaube ich 3-4 Tage produziert und so hatten gar keinen Plan so richtig, was machen wir jetzt davon, und es war dann einfach so, ja, irgendwas wird schon funktionieren, bis ich dann irgendwie freitags, glaube ich, gesagt habe, ich glaube, montags haben wir uns getroffen und freitags habe ich gesagt, weil es ja bei mir in der Nähe war, habe ich gesagt, ich komme heute nicht, ich bleib zu Hause, habe mich 10 Stunden oder was zu Hause eingeschlossen, habe das ganze Material gesichtet, habe irgendwie angefangen, eine Folge zu schneiden aus dem, was wir hatten, weil das wäre sonst, also wir wären nach Berlin dann gegangen und hätten immer noch nichts gehabt, dann so im Grunde. Und ich glaube, da haben wir uns dann irgendwann auch so angeguckt und dann war es so, yo, das wird schon sehr spannend irgendwie. Und ich glaube, spätestens dann haben wir es gemerkt, als wir in Berlin saßen und ich noch an der ersten Folge geschnitten habe, weil wir ja auch immer direkt rausbringen wollten. Also wir haben immer im Grunde eine Woche, nachdem wir an dieser Station waren, haben wir veröffentlicht. Und Luca saß halt dann in Berlin und hat schon mit Berlin angefangen, weil wir dann mal kurz spontan entschieden haben, wir machen auch noch eine Berlin-Hamburg-Folge über den Supercup. Und da wurde uns dann irgendwie so klar, als wir da nachts um 3 Uhr immer noch da saßen, so, wird sportlich.
Also, um das euch da draußen einmal kurz zu erklären. Die deutsche Basketballnationalmannschaft, das ist übrigens der DBB, Deutsche Basketballbund, die deutsche Basketballnationalmannschaft hat, bevor sie zur Weltmeisterschaft gefahren ist oder geflogen ist, sich getroffen und hat diverse Vorbereitungsspiele gehabt. Das erste war in Bonn gegen Schweden, glaube ich, und dann ging es nach Berlin, dann nach Hamburg zum Supercup, was so ein Mini-Turnier war, und danach ging es dann nach Abu Dhabi, wo dann auch nochmal so ein Mini-Turnier war. Und das war im Prinzip die Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft, und das waren auch die Stationen, bei denen Basti und Lukas schon am Start waren. Was Lukas mir auf dem Parkplatz nicht erzählt hat, war tatsächlich diese Tatsache, dass ihr quasi während des Zeitraums, wo ihr bei der Mannschaft wart, diese Dokumentationen in Folgen veröffentlichen wolltet. Ich bin immer stark davon ausgegangen, weil Lukas hat so gesagt, ja, und dann machen wir Teil 1 und Teil 2, und dann dachte ich, ja, safe, jede Netflix-Serie funktioniert so. Jetzt hier die Amazon-Doku über die deutsche Männernationalmannschaft, so Folge 1 bis 4 oder 5, keine Ahnung. Aber dass ihr sozusagen den Content raushaut, während das Turnier läuft, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie ich vor dem Rechner saß, als ich das erste Mal gesehen habe. Oder ich glaube, ich habe es über eure Insta-Story erfahren. Ich dachte so, nee, während des Turniers. Und das setzt dem Ganzen ja nochmal die Krone auf. Also ihr seid sozusagen in der Daily Production. Das heißt, ihr müsst am Team sein, ihr müsst auffangen, filmerisch und fotografisch, was passiert, wie ist die Stimmung. Hauptsache, ich verpasse keinen Moment. Immer dabei. Dann müsst ihr das Material sichern, sichten und daraus dann irgendwie eine Story machen. Und ihr hattet ja auch wahrscheinlich irgendwie, ihr hattet grobe Leitfäden. Ne, das ist ja das, was du gesagt hast. Also wie habt ihr die Episoden sozusagen konzipiert für euch? Wie heißen die? Es sind jetzt momentan 5 raus, ne?
Aktuell, ja.
Genau. Und die heißen zum Beispiel?
Die erste Folge heißt Teamfindung. Das ist noch ziemlich nah dran an dem, was wir uns am Anfang überlegt haben, dass wir nämlich sagen, okay, die erste Woche, von der diese erste Folge handelt, da geht's halt hauptsächlich darum, das Team, also 12 Spieler sind im Endeffekt in so einem WM-Kader drin, und wir haben die Reise in Bonn am 31. Juli begonnen mit
17. glaube ich, waren es.
Ich hätte es gesagt 18.
17 oder 18.
Ja, ich weiß schon gar nicht mehr. Die Namen würde ich alle zusammenkriegen, wenn wir jetzt anfangen würden, aber genau. Und dann ging es halt in diesen ersten Tagen darum, für den Coach auch natürlich hauptsächlich, wer kommt in Frage für diesen finalen WM-Kader und wer eben nicht, und wie, was ist das für ein Prozess, den Spieler, Mannschaft, Coaching-Staff und so da durchleben, um eben auf diese 12 Spieler zu kommen, oder ich glaube 14 waren es nach dem ersten Cut sozusagen. Das heißt, da haben wir uns überlegt, okay, das ist eigentlich das Hauptthema, was womit mit dem wir uns beschäftigen wollen. Wir wollen natürlich so auch die Emotionen einfangen bei der Ankunft, so wo sich Leute, die sich vielleicht zum Teil 12 Monate nicht gesehen haben, mal wiedersehen. Weil das halt auch Jungs sind, die sich während der Saison teilweise nicht sehen, weil sie entweder in den USA spielen oder in Mailand oder in Bamberg. Und das war so die Idee für die erste Folge, dass wir das Zusammensein, das Wiederzusammensein und eben diese Kaderfindung thematisieren. Und da waren wir, glaube ich, noch ziemlich nah dran. Und ich glaube, wir haben dann einfach mit dem ersten Meeting angefangen und haben geschaut, wo es uns hintreibt. Ich meine, du orientierst dich dann auch so ein bisschen daran, wann findet denn jetzt hier noch ein weiteres Meeting statt? Ich glaube, das ist ja auch noch ein Punkt in der ersten Folge, der ziemlich krass ist, so dass wir dann vor Ort waren, so vor der Tür standen quasi, wo Spieler rein zum Coach gegangen sind. Und Wobo hat das so schön gesagt, dass es sich so ein bisschen anfühlt wie bei Germany's Next Topmodel, ob du eine Rose bekommst oder nicht. Und wir standen halt vor dem Hotelzimmer, wo diese Entscheidungen verkündet worden sind. Und dann haben wir uns eigentlich chronologisch daran so ein bisschen orientiert, was eigentlich so passiert, was unseren Plan, je weiter das vorangeschritten ist, mit jeder Folge eigentlich mehr über den Haufen geworfen hat.
Was unfassbar beeindruckend ist, und ich arbeite ja schon relativ lange in dieser Sportmedienwelt und habe über all die Jahre und tatsächlich Jahrzehnte schon miterleben müssen, wie schwierig Zugänge sind. Über die Jahre wurde das alles immer schwieriger. Gerade für die externen Journalisten. Jetzt muss man sich das vorstellen, du hast es gerade so schön erzählt, ihr standet vor der Tür, als die Spieler gesagt bekommen, du bist im Kader oder du bist nicht im Kader. Ihr seid in der Kabine, wenn der Coach das Ziel fürs Turnier ausgibt, über Strategie spricht. Ihr seid nah an den Spielern, die gerade mitgeteilt bekommen haben, sorry, du bist dieses Jahr nicht dabei, und trotzdem seid ihr da und sprecht mit denen. Was zur Hölle hat es euch ermöglicht, dass ihr so, so nah dran seid? Weil selbst wenn du als Interner da bist, das ist ja so intim und so nah, das ist ja unbegreiflich eigentlich.
Es stimmt alles, was du sagst. Und wir haben uns, glaube ich, teilweise auch so gedacht, das ist gerade, also im Nachhinein, wenn man sich das, also das Lustige ist ja, wenn du da stehst und es drehst, dann ist das so, okay, du machst gerade deinen Job, was du dir ja vorgenommen hast, und du bist halt einfach da, was passiert, und zeigst was nahbar oder willst das halt nahbar rüberbringen. Und wenn wir nachher im Schnitt saßen und ich glaube uns die Sachen dann angeschaut haben, dann war es irgendwie so, oh shit, das ist halt wirklich so, so nah dran, wie du es gerade gesagt hast, und das sind wirklich krass intime Momente, wie halt, für den ist gerade der Sommer beendet worden im Grunde, und da wurde einem das schon bewusst, und wie das mit Zugängen war, das ist auch so ein bisschen was, ich glaube zum einen, weil wir halt letztes Jahr schon so enorm nah dran waren, weil wir da aber auch langsam uns immer mehr gesteigert haben. Also wir haben nicht direkt gesagt, erstes Training, erstes Spiel, erstes Meeting, wir sind jetzt dabei. Was in dem letzten Jahr auch funktioniert hat, weil wir gesagt haben, wir machen nur Fotos, und ob du jetzt da in dem ersten Meeting dabei bist, ist egal, weil der Inhalt, den brauchst du jetzt für die Story vielleicht nicht so. Dadurch haben die halt gemerkt, so okay, wir gehen jetzt nicht, um jedes Bild zu kriegen oder um nur uns da irgendwo zu platzieren, gehen wir wirklich egal wie weit. Und dieses Jahr war das dann auch so, das Lustige ist, wir haben ja auch am Anfang, ich glaube, der Mannschaft überhaupt nicht kommuniziert, dass wir diese Doku machen. Wir waren da, haben gedreht, und
es war einfach so.
Wir haben das keinem so im Grunde gesagt, und dann mussten wir aber ja irgendwann Interviews machen. So, und dann haben wir gesagt, hast du Zeit für ein Interview? Wir würden gerne mit dir sprechen, bla bla. Okay. Und als sie dann bei uns im Interview saßen, da hat Lukas dann gesagt, du kannst ganz frei sprechen, das ist nichts, was jetzt morgen irgendwo in der Presse steht, was als einzelnes oder als einzeln stehendes Interview im TV kommt oder auf YouTube bei uns kommt oder wo auch immer, das ist für unsere Doku. Und da war das dann so in einem Nebensatz, haben wir dann mal kurz platziert, oh, wir drehen eine Doku und die Kamera ist jetzt im Grunde, bis du schlafen gehst, ist die Kamera hinter dir oder mit dir oder wie auch immer. Und ich glaube, am Anfang war das auch so ein bisschen, ich weiß nicht, ob jeder so begeistert davon war am Anfang. Es war aber halt einfach so. Und als dann die erste Folge draußen war, da haben dann, glaube ich, alle gemerkt, in welche Richtung wir gehen wollen. Und dass wir halt nicht Internas jetzt, also krasse Internas oder, weiß nicht, Spielzüge jetzt oder aus Meetings mit veröffentlichen wollen oder so, sondern da hat dann jeder gesehen, was wir da überhaupt machen und was wir machen wollen und dass halt auch nahbar oder Dinge nahbar sein können, ohne dass du halt Taktik zeigst oder
blank, ne, ziehst.
Komplett blank ziehst. Und dann war das dann irgendwie von Tag zu Tag einfacher so, aber eben auch aufgrund letzten Jahres. Und ich weiß nicht, weil die Jungs dann auch gemerkt haben so, ey, wir gehen sehr locker und cool damit um und achten schon noch auf Privatsphäre oder achten auf halt so richtige Internas sozusagen, wie jetzt eben Taktik oder irgendwelche Gespräche, weil bei diesen, um das Beispiel jetzt mal aufzugreifen, bei diesen Gesprächen da eben in Bonn, wo es um den Cut ging, da war es dann auch so, dass wir gesagt haben, yo, eigentlich wäre das halt nochmal so ein Next Step und eigentlich wäre das ja richtig geil, um das zu zeigen, was da drin gesprochen wird. Aber da war dann auch so, nee, das können wir nicht machen.
Ja, braucht es auch gar nicht, finde ich.
Genau, weil diese Story, wir stehen da abends um 10:30 nach dem Spiel, das ist halt auch so und wir haben noch vor dem Testspiel, 5 Minuten vor Abfahrt, saßen wir bei Gordy im Zimmer.
Gordy ist der Head Coach, ja. Gordon Herbert.
Genau. Ja. Und haben ein Interview mit ihm gemacht, wo wir mit ihm über die Cuts gesprochen haben, wie er das angeht, wie das für ihn ist, was halt 5 Minuten vor Abfahrt zum Spiel war. Dann war das Spiel und er hat in der Kabine gesagt, wir fahren ins Hotel und dann kommen die Spieler zu mir. Das heißt, in diesem ganzen Prozess, 5 Minuten vorher, saßen wir bei ihm im Zimmer und da war schon für uns so, okay, ich glaube, wir sind hier gerade verdammt nah dran an irgendwas und das reicht für die
Story. Ja, das hattest du mir ja auch in Bonn erzählt, ne, dass ihr dieses Interview geführt habt.
Ich würde gerne für die Frage, die du gestellt hast, noch einmal ein bisschen weiter ausholen, weil ich glaube, um so zu erklären, wie das ist mit einem Bewusstsein für die Sensibilität dieser Dinge, ist es auch wichtig zu verstehen. Und da muss ich auch mal, also er würde es nicht hören, so, wenn er es hören würde, würde er es nicht verstehen. Aber Gordon Herbert, so Gordy, ist, glaube ich, sehr einzigartig, was es angeht, diesen Umgang damit zu ermöglichen. Mit Kameras, mit Medien und mit all diesen Dingen. Jetzt unabhängig davon, dass er sagt, wenn irgendein Pressevertreter oder eine Pressevertreterin irgendwie ein Interview haben will, sagt er, ja, gib meine Nummer weiter, mache ich. I'm always available, sagt er immer. Aber auch was er uns für einen Zugang ermöglicht hat, den Basti jetzt schon so geil beschrieben hat, das geht auch darauf zurück, nicht nur, dass wir letztes Jahr schon dabei waren. Ich habe gesagt, ich bin angestellt beim Deutschen Basketballbund und Gordy ist ziemlich oft im Büro tatsächlich. Also der wohnt auch in Finnland und reist natürlich auch rum und besucht Spieler und schaut sich Spieler an und so. Aber er ist halt auch ziemlich oft im Büro. Und kommt dann irgendwie hoch und kocht sich einen Tee in der Pantry-Küche neben meinem Büro. Und dann, wenn er den Tee gekocht hat, kommt er halt rüber und schlürft den und hält mich eine Dreiviertelstunde von der Arbeit ab. Und dann quatschen wir einfach. Und ich bin ja in den Qualifikationsfenstern, also nicht nur im Sommer bei den großen Turnieren, sondern auch bei den Spielen im November und im Februar immer dabei. Und ich glaube, da hat er, und wir verstehen uns einfach menschlich auch gut, wir reden auch einfach so mal. Und ich glaube, da hat sich einfach so ein Vertrauensverhältnis entwickelt, was Basti ja schon so ein bisschen beschrieben hat, was der Grundstein dafür ist, was uns quasi möglich gemacht worden ist. Und da muss man einfach auch mal die Hand ins Feuer legen für Gordy und für die Jungs und für den Staff, also die Spieler und den Staff auch, die uns auch so aufgenommen haben und das uns auch so ermöglichen. Und es ist nämlich, ich meine, du hast es gesagt, Basti, die haben gemerkt, dass wir keinen Scheiß machen, auf gut Deutsch gesagt. Aber das so die Bereitschaft, sich zu öffnen, gehört trotzdem, da gehört trotzdem was dazu. Und das ist wirklich in dieser Gruppe, wo so viel besonders ist, ist auch das was Besonderes so.
Ich muss einmal für euch da draußen zwei, drei Dinge nochmal kurz erzählen, denn wir sind ja eigentlich ein Fotografie-Podcast und heute geht's so ein bisschen um das ganze Storytelling und Geschichten erzählen während einer Großveranstaltung. Das klingt jetzt alles gerade so ein bisschen nach Sport-Podcast, aber bleibt dran, wir kommen auch noch zu Fotos, ganz sicher. Für euch da draußen aber vielleicht auch nochmal zu Einordnung. Ich habe gerade über den VfL Bochum gesprochen, wir sprechen hier ab und zu auch über Fußball. Beim Basketball ist die Medienlandschaft nochmal ein bisschen was anderes. Hier in Deutschland, okay, da ist es relativ ähnlich, aber sobald du Übersee bist, also in den USA, in der NBA, sind die Spieler gewohnt, dass die Medienvertreter in der Kabine sind. Vor dem Spiel, direkt nach dem Spiel. Die Spieler kommen splitterfasernackt aus der Dusche, nur mit einem Tuch und Schlappen bekleidet und stehen dann vor ihren Spinden, während männliche und weibliche Journalisten an den Spinden warten und geduldig ihre Mikrofone in der Hand haben. Auch Kameras übrigens, Kamerateams, um dann die Fragen dort zu stellen. Also was ich sagen will ist, die Medienlandschaft dort ist eine ganz andere und ich glaube viele Spieler im deutschen Kader sind auch, weiß gar nicht, 6 NBA-Profis dabei. Ich würde jetzt mal grob, ne, 6, 2, 3, 4.
4 waren glaube ich diesen Sommer dabei.
Ja. Ja, deshalb, die sind das gewohnt, dass häufig eine Kamera am Start ist oder auch ein Fotoapparat oder das Mediateam drumherum. Das nur einmal zur Einordnung für euch. Ich würde gerne noch einmal ganz kurz den Schritt machen. Wir sind in Hagen, da sitzt der DBB und du gehst zu deinem Chef und sagst, hör mal hier, wir waren letztes Jahr schon bei der Euro komplett überbelastet, aber ich habe da so eine Idee, wir machen jetzt noch mehr und zwar eine Doku. So, wie war die Reaktion dort?
Also als ich zum ersten Mal von diesem Doku-Projekt erzählt habe, ist das auf Anklang gestoßen, so prinzipiell dieses Projekt umzusetzen. Und der Gedanke, der dahinter stand, war natürlich, dass man so jetzt sich nicht darauf ausruht, was man hier irgendwie für tolle Fotos letztes Jahr gemacht hat, sondern dass man es nochmal einen Schritt weiter geht. Das war auch unsere Intention, dass wir sagen, ey, wir haben geile Sachen gemacht letztes Jahr, aber lass mal gucken, was vielleicht noch mehr geht. Auch eben, weil wir genau die Situation haben, die ich eben beschrieben habe. Keine Ahnung, wenn der nächste Coach da ist, dann ist das vielleicht nicht mehr so, dass man diesen Zugang hat, und dann muss man das eben ausnutzen. Und natürlich musste man ein bisschen dafür kämpfen, so dass, wie soll ich sagen, die Vision gesehen wird und auch unterstützt wird bis zum letzten Meter. Da hatte ich aber sehr tatkräftige Unterstützer in meinen Reihen und es musste auch gar nicht viel Überzeugungsarbeit geleistet werden, weil, wie gesagt, das Projekt ist auf Anklang gestoßen. Na klar musste man hier und da vielleicht eine Grenze einreißen, weil das einfach so noch nicht gekannt war. Aber ich glaube, letzten Endes waren alle sehr happy, dass das zustande gekommen ist.
Bevor wir jetzt gleich über konkrete Stories mal sprechen, so ein bisschen aus dem Nähkästchen, wir sind ja unter uns, wir haben eine kleine Community von 3 Leuten, die uns hören, also ihr könnt wirklich...
Hey, was geht?
Wir drei, ne? Ja, genau, wir drei. Nein, wir haben natürlich wunderbare Leute da draußen, die hoffentlich euch auch sehr gerne zuhören. Bevor wir über den Nähkästchen-Kram quatschen, würde ich gerne einmal ganz kurz so ein bisschen ins Technische gehen, so wie war euer Backup, Sichtungs-, Schnitt-, Foto-, Workflow? Du.
Der Mann fürs Technische, Basti Sebastos.
Also, die große Herausforderung im Gegensatz zu letztem Jahr war ja, dass wir halt diese ganzen Fernreisen im Grunde hatten. Also den Großteil der Tour halt. Und letztes Jahr waren wir in Deutschland, da ist immer irgendwie ein Auto noch dabei gewesen. Wir hätten so viel Kram wie möglich ins Auto packen können und sowas. Und wenn halt mal irgendwas fehlt, dann wussten wir, wo wir das beschaffen können. Und jetzt war halt auch so, du weißt natürlich vorher nicht, okay, wie viel ist halt mal Material drehst du, wie viel Speicherplatz brauchst du, wie viel, was brauchst du halt insgesamt überhaupt? Und da haben wir uns, glaube ich, auch vorher so ein bisschen verrückt gemacht und haben immer gesagt, oh ja, ich habe jetzt hier zwei Festplatten, SSDs, weil damit du schneller darauf schneiden kannst, dann brauchen wir aber irgendwas noch fürs Backup. Das ist uns aber erst, ich glaube, in Bonn, irgendwann gegen Ende von Bonn ist uns eingefallen, ja, vielleicht nehmen wir auch mal eine Platte mit für Backup, falls irgendwas ist.
Ich habe auch noch Festplatten bestellt und irgendwie SD-Karten bestellt, weil ich nervös geworden bin und haben sie nicht gebraucht, so im Endeffekt alle, aber ja.
Aber du bist halt da hinten und weißt nicht, okay, wo bist du da jetzt letztendlich, wie schnell kannst du da was besorgen, was gibt's dann da und wie auch immer.
Haben ja nichts in Japan, gibt ja nichts. Hey.
Deswegen.
Hallo Mr. Fuji, schöne Grüße.
Nee, und ja, im Grunde haben wir nachher jeder eine Platte gehabt für Fotos, jeder eine Platte für Videos, damit wir auch immer Material uns gegenseitig geben konnten, dass wir alle alles hatten. Und wir hatten eine große als Backup, die wir dann, weiß nicht, in der Theorie haben wir die regelmäßig bespielt, in der Praxis haben wir das
zweimal
gemacht. und das war eben unser Workflow, was das, oder unsere Voraussetzungen, was so das Speichern anging. Und der Workflow fürs Schneiden, das war tatsächlich so ein bisschen, wo wir auch selber irgendwie erstmal gucken mussten, wie funktioniert das jetzt, weil wir haben, wie ich eben gesagt habe, in Bonn habe ich mich zu Hause eingeschossen, 10 Stunden irgendwie die Folge geschnitten. Zweite Folge war dann klar, dass Lukas die macht, weil ich aber auch nicht mit nach Hamburg gefahren bin, weil ich da nochmal nach Hause musste. Sprich, er dreht das ganze Hamburg-Material und dann macht es halt auch Sinn, dass er das schneidet, weil er kennt das Material und er hat das dann, und wie können wir es sonst machen, weil das halt parallel dazu ja passieren muss, weil wir gesagt haben, wenn wir in, ich sag jetzt mal so grob, Mitte Abu Dhabi soll die Supercup-Folge dann eben kommen. Und da fing das dann auch so ein bisschen an, weil wir halt auch gesagt haben, so ja, ist ja easy going, ne? Wir schneiden jetzt hier Berlin ein bisschen, wenn du nach Hamburg fährst, ist dann Berlin so fertig, dann machst du an Hamburg. Aber alleine ist das natürlich auch nochmal ein bisschen was anderes dann. Und wir sind halt nach Abu Dhabi geflogen und es war halt nur in der Theorie so, dass die Folge so stand, und in der Praxis sah es halt anders aus, weil natürlich auch in Deutschland dann noch viel mehr Aufgaben irgendwie sind, die aufgrund des Supercups dann dazukommen und sowas. Und dann war schon so, shit, weil
das Stift war draußen auf jeden Fall.
Wir kommen jetzt schon krass in Verzug, weil er dann mit der Folge beschäftigt war und ich dann aber auch gesagt habe, wenn wir jetzt aber zu zweit an der Folge schneiden und blockweise, dann haben wir das gleiche Problem, nehmen wir mit nach Japan mit der Abu Dhabi-Folge. Und da habe ich dann gesagt, nee, ich mache jetzt Abu Dhabi und du machst die jetzt. Und dann haben wir ab da aber geguckt, dass wir zumindest in gewissen Sachen irgendwie blockweise zumindest arbeiten, dass wir dann sagen, okay, einer schneidet jetzt, ich sag mal, das erste Spiel in Japan oder so. Und ich habe dann alles bis zum ersten Spiel geschnitten und was danach war, und habe dann geguckt, wenn ich dann noch nicht fertig war, dann hat dann Lukas zum Beispiel das zweite Spiel geschnitten, und dann haben wir uns das immer so ein bisschen hin und her geschoben, weil wir halt vorher dann, das war glaube ich das Einzige, wo wir uns irgendwann Gedanken gemacht haben, dass unsere Ordnerstruktur im Idealfall ja gleich sein sollte, dass es einfacher ist, Premiere-Dateien hin und her zu schieben. Ich glaube, das war wirklich das Einzige, wo wir uns einmal kurz eine Viertelstunde zusammen hingesetzt haben und gesagt haben, okay, lass das machen, weil hätten wir das nicht gemacht, dann wäre noch größeres Chaos gewesen.
Ich glaube, also was auch ziemlich krass war, so war einerseits das unter einen Hut zu bekommen, und Doku schneiden, so on the fly, ist halt ein anderes Biest einfach, ne? Basti hat ja schon Erfahrungen so mit Dokus gehabt, so ein bisschen. Für mich war das so dieses dokumentarische, nicht nur Filmen, sondern auch Schneiden, halt nochmal eine neue Herausforderung einfach. Und so ist es halt auch gekommen, dass wir so ein bisschen in Verzug gekommen sind, weil, also vielleicht auch ein bisschen unbegründet so, weil ich glaube, es ist am Ende ganz geil geworden, aber ich war unsicher am Anfang so. Und da dann so in die Routine zu finden, gibt dir dann mehr Sicherheit, die wir dann am Ende auch bekommen haben, pünktlich zur WM, so. wo ich dann erstmal 3 Tage krank war übrigens und noch das erste WM-Spiel noch verpasst habe.
Ach was.
So, das, da war ich gar nicht, ich habe mich in die Arena geschleppt, so irgendwo ganz oben unter das Dach, wo mich keiner sieht und ich keinen anstecken kann. Aber genau, das kam halt auch noch hinzu, so Widrigkeiten des Alltags.
Stimmt. Schon fast vergessen. Das ist gefühlt schon 3 Monate her wieder.
Ja, genau. Und so kam halt eins zum anderen, dass wir so durch verschiedene Prozesse gehen mussten, um eine Routine zu finden, wie wir das eben near live, jetzt übertrieben gesagt, rausbringen können. Weil, das hast du ja vorhin gesagt mit dem Gespräch beim Rewe-Parkplatz, das war der Anspruch so. Wir wollten uns nicht auf einen sportlichen Erfolg oder Misserfolg verlassen müssen, um dann am Ende alles in die Tonne zu kloppen, weil es ist egal, weil wir Vorrunden ausgeschieden sind. So, das war uns halt wichtig.
Vor allem das macht die Sache ja im Grunde noch interessanter, ne? Weil das ganze Projekt ist ja jetzt so geworden, weil es sportlich auch so gelaufen ist. Wenn wir uns jetzt aber dazu entscheiden, Nearlife das zu machen,
und es geht in die Hose.
Und dann jetzt mal rein in der Vorstellung, es ist so, ja, die Vorrunde, das war's dann aber auch, dann ist halt auch dieses Doku-Projekt halt relativ schnell beendet und selbst wenn, sagen wir jetzt mal, du hast dann diese Zwischenrunde und hast dann diese, spielst dann nachher da schon fast um nichts mehr oder du bist im Viertelfinale und hast dann nachher die Platzierungsspiele, weil du das Viertelfinale nicht überstehst, dann hätte ich gerne mal gesehen, wie wir da stehen und sagen, jo, wir brauchen dich jetzt noch für ein Interview, wir wollen jetzt noch das machen, weil das halt auch einen ganz anderen Dreh dann kriegt. Und das war ja im Grunde so ein bisschen die zusätzliche Herausforderung im Gegensatz zu letztem Jahr, wo wir dann im Nachgang gesagt haben, wir machen dieses Buch. Da saßen wir ja vorher zusammen, okay, Halbfinale, da musst du drüber nachdenken. Hätten wir ja jetzt auch machen können. Wenn du das Halbfinale, wir drehen alles und wenn du das Halbfinale schaffst, ja, dann gucken wir, ob wir eine Doku daraus machen. Mhm. Aber jetzt haben wir es ja dann eben direkt gemacht und das, ich finde, wenn man darüber im Nachgang so nachdenkt, das macht die Sache eigentlich für uns auch noch besonderer irgendwie, weil wir halt jetzt so ein Ding dann da auf die Beine gestellt haben, mit diesem sportlichen Ausgang halt.
Das ist lustig, weil ich weiß gar nicht, ob ich das eingehend auch gesagt habe, diese Parkplatzsituation, da hast du ja wirklich zu mir gesagt so, ach Mensch ey, es wäre auch einfach geil, wenn wir da auch irgendwie eine Medaille gewinnen könnten. Und wir reden hier, auch das nochmal zur Einordnung für euch da draußen. Deutschland ist keine schlechte Basketballnation, aber es gibt natürlich mit den USA, mit Kanada, mit den osteuropäischen Mannschaften, Slowenien, normalerweise Kroatien und gibt es Mannschaften und Teams, die einfach auf dem Papier auf jeden Fall besser zu sein scheinen. Die Deutschen haben bei der Heim-Euro im vergangenen Jahr Bronze geholt, was schon ein guter Erfolg war, aber im Nachklapp betrachtet zu wenig, weil man hat gegen Spanien mit 15 geführt oder sowas und das Spiel dann doch noch verloren und ist dann nicht ins Finale gekommen. Da wäre mehr drin gewesen, aber diese Einstellung zu dem Basketball und zu der Mannschaft, die da jetzt zusammengewachsen ist, die hat man erst jetzt verstanden. So. Und das ist eben auch das, was das besonders macht. Und als du gesagt hast, ach Mensch, wäre cool, wenn wir auch irgendwie eine Medaille gewinnen, habe ich auch nur gedacht, so ja, wäre schon cool. Das war ja auch nicht der einfachste Turnierbaum, muss man ja auch sagen. So.
Tough.
Ja, und dann, vielleicht für euch da draußen, die es nicht verfolgt habt, die Deutschen sind mit 8-0 aus dem Turnier gegangen. Also sie hatten 8 Spiele und haben alle Spiele gewonnen, nicht eins verloren.
Gegen die USA zum Beispiel,
Halbfinale. Ja, gegen die USA im Halbfinale gewonnen, also gegen das Mutterland des Basketballs. Also es ist schon wild und natürlich, ich meine, Basti, wir haben die Doku mitgedreht bei dem Soccer World Cup und haben natürlich auch, weil es eine Doku ist, die im Nachklapp erscheinen wird irgendwann, haben wir währenddessen gedreht. Wir hatten eine grobe Stoßrichtung, was wir erzählen wollten. Natürlich die Heim-Soccer-WM mit der deutschen Mannschaft. Die ist dann allerdings genau, wie du es bei den Basketballern beschrieben hast. Die sind halt frühzeitig ausgeschieden und dann mussten wir halt überlegen, was machen wir? Wo gehen wir hin? Wir würden schon gern diese Doku drehen, aber du musst natürlich eine Geschichte erzählen. So, du kannst nicht, wie jetzt bei dieser Amazon-Doku, die haben natürlich auch die Amazon-Doku, wo die deutsche Nationalmannschaft in Katar begleitet wurde, All or Nothing, die haben natürlich auch gedacht, ja, dann begleiten wir die mal und wollen da gucken, wie weit die kommen. Dass die komplett versagen und in der Vorrunde rausfliegen, kannst du natürlich schwierig erzählen. So, und am Ende geht das ganze Ding, dann brauchst du ja irgendwie auch einen Spin, der da rausgeht aus der Geschichte. Du kannst ja nicht mit hängenden Köpfen, ciao, aus, das war's. Dann hast du den Spin, Hansi Flick lachend in Frankfurt, Rudi Völler begrüßt ihn und auf geht's auf die nächste. Was für ein Spin, ja. Ja, so, aber du musst.
Retrospektive, ein wilder Spin.
Ja, nee, genau, aber du musst ja irgendwie erzählen. Absolut. So, du brauchst eine Klammer im Storytelling. Und das ist genau das, was ihr jetzt sagt, nur dass ihr mit diesem Near-Life-Content natürlich noch viel mehr auf Lücke gesetzt habt. So, ihr habt ja durch die Folgen einfach auch eine durchweg positive Stimmung transportiert. So, und wenn du dann aber in der Vorrunde rausfliegst, so, oder mein bitterster Moment wäre gewesen im Viertelfinale raus. Du hast die Vorrunde überstanden, so, und hast dann aber im letzten Spiel, also im Spiel, was Do or Die ist, du fliegst dann raus, hast du keine Chance mehr, weder auf Olympia noch auf eine Medaille. Bist du im Halbfinale, hast du immerhin eine Chance auf eine Medaille, so, und irre, also.
Und wenn man dann noch bedenkt, dass es einfach um Haaresbreite dazu gekommen wäre. So, wir sind ins Viertelfinale, wir waren ja vorzeitig im Viertelfinale und dann hieß es vor dem Slowenien-Spiel, jetzt wird's relativ sportlich und so ein bisschen gruppentaktisch, aber das muss ich kurz erzählen, weil das ist ein krasser Kontext einfach. Wir waren vor dem letzten Zwischengruppenspiel gegen Slowenien bereits qualifiziert. Slowenien, Luka Doncic, krasses Team, so krasser Spieler, NBA-Lichtgestalt. Waren wir schon qualifiziert, es ging quasi nur noch um den Gruppensieg. Natürlich wollten die Jungs aber gewinnen, einerseits, weil man letztes Jahr gegen Doncic und Slowenien verloren hatte und jetzt halt gewinnen wollte, aber es ging auch darum, ey, wenn wir gewinnen, haben wir wahrscheinlich, also ist es wahrscheinlich, dass wir den Amis, dem Team USA, aus dem Weg gehen und auch Team Canada aus dem Weg gehen, was beides so Brocken waren einfach. So, dann, das ist vielleicht auch eine Anekdote, die wir gleich erzählen, was in dem ersten Viertel diesem Spiel passiert ist. So, da handelt ja auch unsere Folge 5 von, wo du sagst, hier keine Konflikte und so, da war ja was. Dann gewinnen wir dieses Spiel mit 30 gegen Slowenien, so sensationell. Und, oder nicht sensationell, aber halt überragend. Und dachten halt so, ja, okay, cool, jetzt müssen nur noch die Amis gegen Litauen gewinnen, weil, also Amis gegen Litauen, super Team, aber es sind halt die Amis, die werden halt das schon machen. Und dann gehen wir den aus dem Weg und dann sehen wir die frühestens im Finale. So, weißt du, so dachtest du dann schon. Und dann die Überkreuzgruppe war aber totales Chaos. So konnten vor dem letzten Spieltag alle vier Teams so konnten noch weiterkommen. Jeder konnte ausscheiden. Also komplettes Chaos. Ja, es kam, wie es kommen musste. Und wir haben fürs Viertelfinale den vermeintlich schwächsten Gegner bekommen, so der uns zur Verfügung stand. Es war nicht Spanien, nicht Kanada, nicht Brasilien, die alle hätten sein können, es war Lettland. Ohne NBA-Superstar, den sie eigentlich haben, der aber verletzt auf der Bank saß. So, und dann spielen wir dieses Lettland-Spiel schon mit dem Gedanken, oh, im Halbfinale, da warten dann wahrscheinlich die Amis so, wir konnten ihnen nicht aus dem Weg gehen, weil sie gegen Litauen übrigens verloren haben. So. Und dann hast du so ein Spiel, gehst da als haushoher Favorit rein, denkst schon über das Halbfinale nach und ach, wir spielen dann auf jeden Fall um eine Medaille, pipapo. Ja, und dann ist halt 6 Sekunden auf der Uhr gegen Lettland. Du führst mit 2 Punkten und der beste Dreierschütze des Landes läuft auf den Korb zu und geht zum Dreier hoch und verpasst um, keine Ahnung, der Ball war 1000 Jahre in der Luft. Alle Kerzen sind kurz stehen geblieben, der Ball war fast drin und dann klunkt er halt hinten auf das Eisen und prallt raus und du bist weiter. Aber also da war halt so viel zwischen, okay, der Sommer ist für den Arsch und wir sind weiter.
Ich habe dieses Spiel geguckt, oh, wir sind wieder auf einem Parkplatz. Ja. Ich hatte am Morgen ein Shooting mit Lynn in Köln an so einem See. Es war echt ziemlich, ziemlich schön. Und dann bin ich, weil ich noch einen Termin in Düsseldorf hatte, bin ich dann auf den Parkplatz gefahren. Ich glaube, es war Meckes. Und da habe ich das Spiel bei 35 Grad im Auto mit einem Milchshake auf meinem iPad geguckt. Also irre. Wir reden hier sehr viel über Basketballkram. Ihr müsst da jetzt durch. Aber ich glaube, wir reden jetzt gleich über Fotos. Und ich würde gerne euch einmal was vorspielen, was ich aufgenommen habe, nämlich gestern. Ihr werdet seine Stimme erkennen. Also ihr beide da hier, meine lieben Gäste. Ihr da draußen nicht, aber ich sag euch, wer es ist.
Das zeigt ja auch aber auch den Menschen außerhalb, dass wir sind ja nicht Sportler, wir sind ja auch ganz normale Menschen, wir sind viele von uns haben Kinder, wir sind Väter, wir sind Ehemänner, Freunde, wir sind ja ganz normal. Und dass so Sachen dann auch uns passieren. Also wie gesagt, ob es bei mir mit der GoPro war, wir hatten so viele Szenen, wo man sich also kaputt gelacht hat oder ich meine, wo man auch nicht die Kamera dabei sah. Es war zum Beispiel, eigentlich, weil wir waren essen, hatten Teamessen abends. Und Justus hat einen Salzstreuer genommen, hat Salz auf sein Essen machen, das ganze Ding ist aufgegangen. So wäre das zum Beispiel noch auf Cover, was das sind, so Sachen. Und darüber können wir auch lachen danach, weil das wäre keine schönen Dinge. Und ich glaube, das ist einfach, wie du sagst, für Fans, für Außenstehende einfach mal zu sehen, wie das alles abläuft bei uns hinter den Kulissen auch. Vielleicht genau gerade jetzt mit der WM-Doku vom Fußball, so einen Kontrast zu sehen, wie, ja, hört sich doof an, aber auch, zum Beispiel, was wir Voraussetzungen hatten bei einer WM und zum Beispiel, was da für Voraussetzungen waren. Und so haben so das Nah und sowas. Ich glaube, das ist einfach ganz gut. Und Basti und Lukas haben da auf jeden Fall mega, mega Job gemacht, dass das die Bilder, die eingefangen haben, die Interviews, die witzigen Sachen, ernste Sachen. Ich glaube, es war von allem was dabei und das war mega cool.
Kommen mir die Tränen, Alter. Was ist los?
Daniel Theiss, ich habe gestern für die Big mit ihm gesprochen. Normalerweise sind meine Interviews mit den Sportlern und den Leuten rund ums Basketball immer so eine halbe Stunde, weil man muss das ja auch noch transkribieren und ich habe 4, 4,5 Seiten in der Big dafür. Wir sind so hart ins Plaudern gekommen. Ich glaube, wir waren eine Stunde, anderthalb oder so. Der war auf der Hochzeit von Marcus Smart, ein Basketballprofi, ein Kumpel von ihm in Kalifornien, macht gerade Urlaub. Und im Prinzip ist das, was Daniel sagt, ja das, was wir auch jetzt besprochen haben. Diese Nähe, die ihr geliefert habt, die lustigen Momente, aber auch die harten Geschichten, dass dann Wobo nicht mit dabei ist, irgendwie, weil er gecuttet wurde und so. Aber die Spieler, und das habe ich dann bei Daniel auch rausgehört, waren einfach mega begeistert davon, was ihr gemacht habt. Also ihr habt ja nicht nur die Dokus gemacht, sondern habt auch, gerade Daniel war ja einer, der immer auch sehr wild Fotos geteilt hat. Ihr habt denen ja auch eure Fotos zur Verfügung gestellt, damit sie Social Content haben und so. Wie war das für euch so? Sind die auf euch zugegangen? So, ey, hast du ein cooles Foto? Oder habt ihr das einfach irgendwie, habt ihr den Link, den ihr mir auch geschickt habt, einfach geschickt und die haben die Sachen selber sich rausgesucht? Oder wie war das?
Also wir haben am Anfang vom Sommer eigentlich, wie letztes Jahr auch, haben wir einen Link gemacht und haben den einmal überall verteilt an die Spieler, an Staff, an alle, die zum Team irgendwie dazugehören. Und in diesem Link gab es halt dann immer wieder für jeden Tag diese Untergalerien und jeder wusste, es gibt nur diesen einen Ort, wo, oder diese zwei Orte eben, wo die Bilder abliegen von uns. Und da konnte sich im Grunde jeder bedienen, der ja irgendwie was haben wollte und was gefunden hat und ja, schön einfach halten.
Manche von ihnen, also jeder wusste wo und so, ist jetzt ein bisschen beschönigt, weil wie oft habe ich in diesem Sommer eine Nachricht bekommen, ey, hier, deine Fotos, deine Galerie hört irgendwie hier in Abu Dhabi auf, hast du bei der WM nichts mehr gemacht? Ja, Digga, klick zurück, sind auf die anderen Galerien 1000 Fotos da.
Ja, vielleicht ist das aber auch einfach eine zu komplizierte Ordnerstruktur dann. Kann ja auch sein. Zu okay, viel also Untergalerie.
Basti, erstmal am Anfang habe ich Pickdrop gegönnt, so, ne? Weil Basti ist mir richtig aufs Dach gestiegen, weil ich meine Fotos mit Google
Drive verteile. Kannst du mir ganz kurz sagen, wenn du einen Google Drive-Link kriegst, wo du Bilder angucken sollst, kannst du direkt wieder zumachen.
Ja.
Also, wie willst du in einem Google Drive-Link gescheit Bilder anschauen?
Ja.
In Ruhe einfach eins zu eins durchswipen.
Nee, ja, Ruhe. Neben Doku schneiden, drehen, Fotos machen, Fotos bearbeiten, irgendwas noch planen, wie wir es machen, Interviews führen und.
Ja, nee, du hast mich überzeugt. Hast mich überzeugt, auf jeden Fall. Haben die Jungs es aber nicht immer so ganz geschissen bekommen mit den Links, aber es war schon okay.
Ja.
Am Ende hat jeder seine Bilder bekommen.
Daniel war da sehr unkompliziert übrigens. Der hat doch Bock gehabt.
Wie war das denn? Dennis Schröder hat zum Beispiel auch ein paar Bilder gepostet. So, wie war das mit den Markierungen? Das war euch wahrscheinlich im Nachklapp ja nicht so wichtig, schätze ich, aber so viel Credits habt ihr nicht bekommen, oder?
Also das ist auch, wir haben halt vorher einmal gesagt, hier ist der Link, wenn ihr davon postet, markiert uns, markiert beide, markiert denjenigen, wo ihr das raus habt. Also ich glaube, wir haben da auch einfach gesagt, ja, und wenn das jetzt ein Bild von Lukas ist und er markiert uns beide und umgekehrt genauso, also mir ist das egal, wenn jetzt jemand ein Bild von mir postet und sie markieren uns beide, weil es halt einfacher ist, weil das ist dann eben schneller irgendwie oder so. Manchmal, manche haben es gemacht, manche haben es halt eben auch nicht gemacht, aber ich meine, du kannst...
Eifer des Gefechts, so, weißt, die Bilder sind so nice und dann kommen die einfach und sagen, ich muss es jetzt posten, ich habe keine Zeit für Markierung.
Ja, es ist, also es wäre halt, es wäre mühselig, da hinterher zu laufen und sagen, ey, du hast ja gerade ein Bild von mir verwendet, kannst du uns mal markieren? Und das ist dann halt auch wieder so ein bisschen die Frage, ne, inwiefern schlägt das dann bei denen in den Gedanken um in, oh, wir versuchen jetzt gerade persönlichen Profit daraus zu ziehen, Thema Doku, Thema Name mit der Kamera da dran. Und deswegen, ich glaube, jeder, der irgendwie die Leute verfolgt, ein bisschen, der weiß, dass der Content dann von uns kommt, weil wir haben ja auch manchmal selber was gepostet, da haben sie dann Sachen repostet von uns, wir haben vom DBB irgendwas, wurde dann repostet, da standen wir mit drin. Und also am Ende ist, war mir das dann tatsächlich nicht so wichtig, dass ich jetzt unter jedem Bild drunter stehe, weil, wie gesagt, die Leute, die sich das angucken, die sich damit beschäftigen, die wissen, dass wir beide dahinter stecken. Bei der Doku glücklicherweise konnten wir entscheiden, was da hinten dran steht. Da haben wir es dann schön hinten dran geschrieben und ich glaube, das war uns in diesem Jahr auch, ich sag mal, wichtiger, dass halt das Doku-Projekt da einfach ist und wenn man uns damit in Verbindung bringt und wir dahinter stehen, dann war das schon gut so. Real recognize real.
Also spätestens jetzt mit diesem Podcast werden es alle wissen, dass ihr das seid. Also von daher. Die Links übrigens, über die wir ganze, die Dokus und auch die Insta-Profile von Basti und Lukas, die packen wir in die Shownotes. Das kennt ihr, das ganze Gedöns. Da könnt ihr alle Fotos gucken, auch den DBB könnt ihr euch angucken. Ich werde aber nicht jeden einzelnen Spieler verlinken. Das müsst ihr schon noch selber rausfinden. Apropos Spieler, ich würde nochmal was von Daniel reinspielen für euch.
Ja, wirklich, die ganze Geschichte. Ich habe auch am Anfang mit ihm oder mit beiden so mal gesprochen und gesagt, ja, dass die das machen und sagt, ja, dann gewinnen wir was und sowas und dann kommt das hoffentlich auf Netflix oder irgendwo kommt dann sowas dann mal hin, die Bilder und ja, da haben wir nur drüber gespaßt und klar macht dann so eine, die ganzen Einblicke und sowas sind auch ohne, sag mal, wenn ihr jetzt vielleicht kein Weltmeister geworden sind, sind das trotzdem Einblicke, die bleiben, auch für Spieler, die dann vielleicht rückblickend diese Filme haben, die ganzen Bilder, guck mal, Lukas und Basti haben letztes Jahr, nachdem wir Bronze gewonnen haben, haben sie das Buch erstellt mit Fotos. Ich weiß nicht, wie viele Fotos da drin waren, wie viele Seiten. Das ist riesig, einfach eine Erinnerung, weil heute ist alles einfach digital. Wenn du dann auf einmal so ein Buch in der Hand hast, wo die Fotos drin sind, Erinnerungen von der EM im eigenen Land, ist einfach mega. Und jetzt hast du mit der Dokumentation, was sie gemacht haben, mit ehrlichen Interviews, einfach schreib alles drin. Und das ist einfach, auch für uns Spieler ist das echt cool, dass es dann auch nicht so, dass sie irgendwie nerven oder die Kameras in deinem Gesicht, sondern ganz und gar nicht. Also für uns war das so, die beiden sind ein Teil davon gewesen und die hat keiner hat sich irgendwie verstellt. Es war nicht in der Kabine, vorm Spiel, nach dem Spiel, in der Halbzeit. Keiner hat sich verstellt, nur weil die beiden jetzt vielleicht mit der Kamera da standen. Ja, für mich persönlich, aber auch zum Beispiel für mich jetzt vom letzten Jahr die Bilder auch einfach mit meinen Kindern noch zu teilen. Wie du sagst, was anderes, wie alles ist man auf dem Handy, Bilder. Und dann hast du aber Bilder dazwischen und dann alle Bilder in der Reihenfolge zu bekommen, das ist halt schön. So hast du halt zum Beispiel das Buch. Du kannst dich immer an diese Momente erinnern und find's mega cool, ne?
Was sagt dazu Daniel?
Also ich bin ein bisschen überwältigt tatsächlich, weil irgendwie das Vertrauen, was uns entgegengebracht worden ist, ist schon irgendwie krass so, dass es einfach da ist und wir so arbeiten können. Aber wenn Daniel das natürlich so sagt, ist es was sehr Besonderes, weil es allein, dass er das nochmal so hervorhebt und es scheint ihm ja wirklich auch, er meint es ja komplett so, wie er das sagt. Es ist ja kein, Daniel ist ja niemand, der irgendwas sagt, was er nicht so denkt. Und ich glaube, Basti so ist ein kleiner Ritterschlag für uns, weil das ist genau das, was er sagt. Diese Erinnerungen, die Momente. So, er muss sich nicht erinnern an irgendeinen Alley-Oop, den er von Dennis gefangen hat, oder irgendeinen Dunking oder irgendeinen Layup, den er gehabt hat im Spiel. da gibt's Videos und Fotos und so galore davon. Es sind die Momente dazwischen, die er so angesprochen hat, und schon krass, wenn er so sagt auch, dass wir, ich meine, wir haben das ja erfahren, so dass wir keine Fremdkörper waren. Die Leute sind ja klargekommen auf uns. Aber das ist natürlich so nochmal zu hören, ist schon ein kleiner Ritterschlag für unsere Arbeit, glaube ich.
Vor allem ist es halt genau das, wo wir ja auch zwischendurch gesagt haben, so, ja, wenn wir jetzt nochmal mit der Kamera da reingehen, oder wir waren ja bei Team-Meetings mit dabei, vor dem Spiel irgendwie, oder also wirklich kurz vor dem Spiel, oder halt, ne, wie er auch sagt, direkt vor dem Spiel bei der Ansprache und alles. Und zwischendurch ist dann schon so, ja, du bist cool mit denen, du sprichst mit denen in jeder freien Minute, wo du die triffst, beim Essen oder sonst wo. Aber manchmal hast du schon so das Gefühl, boah, wenn du jetzt da auch noch mit der Kamera hingehst und dann auch noch so nah dran gehst oder so, ne? Und dass du dann jetzt aber hörst, es hat die halt überhaupt nicht gestört, die Jungs. Und es war einfach so, es war kein Fremdkörper, wir gehörten dazu und so. Und das ist im Nachgang nochmal so, also wie Lukas sagt, ist halt unfassbar schön zu hören und bestätigt uns eigentlich auch in dem, was wir uns vorgenommen haben, zu sagen, wir wollen halt einfach cool sein, wir wollen nah sein, wir wollen aber nicht nervig sein und wir wollen halt auch, also wir wollen ja, dass die Jungs so erfolgreich sind wie möglich, und wir wollen nachher nicht, dass wegen uns ein Spiel gewonnen wird, wir wollen aber auch nicht, dass wegen uns ein Spiel verloren wird. Und wenn wir so einen Mittelweg finden, dass wir halt all das schaffen und dass die Jungs nachher sagen, ey, das ist für uns super cool und ne, das sind Erinnerungen, die wir dann mitnehmen davon, und das dann so nochmal ungefiltert irgendwie in der Ausführlichkeit jetzt auch zu hören, das ist schon geil.
Kleine Anekdote dazu, wir hatten in der Folge 3 in Abu Dhabi, sind wir quasi dabei, als der Trainer mit den Spielern Einzelmeetings führt, individuelle Meetings, und mit ihm bespricht so, was ist deine Rolle, was braucht die Mannschaft von dir, damit wir erfolgreich sind, wo musst du vielleicht noch irgendwie Gas geben. Und zuerst habe ich mit dem Coach gesprochen, ey, könnten wir vielleicht so bei diesen Meetings dabei sein? Und er meint so, ja, aber wir nehmen vielleicht so die Führungsspieler, so die Top-Guys, so bei denen es eh irgendwie halbwegs klar ist, dass wir niemanden hier irgendwie in eine Situation bringen, wo er vielleicht vor der Kamera nicht gerne irgendwie hört, dass er Bankwärmer ist, so blöd gesagt jetzt. Ganz blöd gesagt. So, und dann habe ich halt mit Gordy gesprochen, so, okay, kein Ding, der und der. Und dann war es irgendwie Dennis Schröder, Johannes Vogtmann, die beiden Kapitäne und Franz Wagner. So, bei denen wollten wir in den Meetings dabei sein. Und ich gehe zu Dennis, okay, klar, natürlich, Dennis mit Kameras, eh ganz entspannt, natürlich kannst du dazukommen oder natürlich könnt ihr dazukommen. Joe auch, gar keine Frage, ey, komm dazu, natürlich. Und dann frage ich Franz, und Franz sagt auch, ja, hä? Wie, natürlich, so, danke, dass du fragst. So, und ich denke mir halt, ja, Digga, als ob ich jetzt einfach hier da reinplatze, wo du ein Meeting hast mit dem Coach und bin einfach da und halte dir die Kamera ins Gesicht. So, also, mache ich natürlich nicht, aber, und er sagt, er bedankt sich halt, dass ich gefragt habe. Das war so das i-Tüpfchen von dieser, passt ganz gut dazu, ja.
Dann ist ja auch noch das Ding, wir haben vorher die Reihenfolge gekriegt, wer wann wie wo drankommt. Wir sitzen in diesem Raum, weil wir wussten, okay, jetzt kommen die drei, die wir machen, kommen halt hintereinander. Und dann geht auf einmal die Tür auf und dann kommt eben nicht Dennis rein, sondern es kommt Daniel rein. So, und wir so, ja, shit, wir haben jetzt nicht hier gesessen und haben, oder wir haben ihn nicht gefragt vorher und sitzen jetzt einfach hier. Was machen wir jetzt? Weil wir halt vorher gesagt haben, okay, wir halten es transparent, dann in solchen, das sind ja wirklich krass intime Momente irgendwie. Und wir sitzen da und haben uns dann so angeguckt, ja, filmen wir nicht, was machen wir? Und haben wir dann Daniel nachher gesagt, so sorry, dass wir jetzt einfach dabei waren. Und ne, wir haben vorher mit allen gesprochen und wir dachten, jetzt kommt halt Dennis. Und dann meinte er, ach so, ja, gar kein Problem. Also ihr könnt alles filmen hier und ist gar kein Problem. Und das unterstreicht vielleicht auch das, was er nochmal jetzt gesagt hat. Das ist einfach, ja, für uns halt super, super einfach gemacht wurde, halt auch in diese intimen Momente reinzugehen. Und das ist, glaube ich, was wir so vorher gehofft haben, aber definitiv nicht erwarten konnten.
Daniel hat auch noch erzählt, ich weiß gar nicht, ob das war gerade nicht im O-Ton, die Geschichte mit der GoPro.
Er hat davon erzählt. Das, du willst jetzt die hören, was da war.
Naja, ihr habt im Bus eine GoPro installiert.
Das war nach dem Lettland-Spiel, glaube ich.
Genau. Und die GoPro hängt im Gang und ein Basketballspieler ist ja nun mal etwas größer als ich. Und
die Busse
und
in Japan.
Klein.
Die Busse in Japan etwas kleiner.
Ja.
Das ist eine Kombi, die
schwierig ist.
Schwierig zu vereinbaren so, ist irgendwie.
In der Doku, welche Folge ist es dann? Vier gewesen. Ja. Da sieht man, wie Daniel in den Bus einsteigt und durch den
Das war nicht das Lettland-Spiel dann. Das war das Slowenien-Spiel, glaube ich.
Folge 4.
Ja. Er steigt in den Bus ein, geht bis nach hinten durch, ist so ein letzte Reihe-Dude und stößt sich dann an der GoPro den Kopf und man denkt im ersten Moment so, oh okay, alles klar, die fliegt gleich aus dem Bus raus, der ist richtig sauer. Und das ist auch das, was er mir gesagt hat. War das in dem O-Ton drin?
Er hat eben nur von der GoPro erzählt.
Er hat mir noch gesagt, er hätte auch anders sein können. Hätte auch sein können, wenn die das Spiel verlieren, dann wäre die GoPro wahrscheinlich jetzt kaputt.
Gut, solltest du mit Daniel nochmal sprechen, kannst du ihm aber auch sagen, hätten wir das Spiel verloren, hätte diese GoPro mit Sicherheit nicht da gehangen. Und,
wir haben uns schon sehr wohl gefühlt.
Wir wollten einfach mal gucken, was halt passiert oder was auch einfach eine andere Perspektive zeigen. Und im Nachgang war es halt einfach unfassbar lustig, weil also dieses Video ist halt einfach ein Goldstück irgendwie so, wie Daniel dagegen läuft, weil er auch wirklich gefühlt 2 Sekunden vorher sein Handy erst rausholt und dadurch noch weniger oben hinguckt und dann nur seine Reaktion und dann war Joe Vogtmann noch dahinter und seine Reaktion macht es eigentlich noch lustiger, weil er regt sich mindestens genauso sehr auf, obwohl ihm ja gar nichts passiert ist in dem Sinne. Und dann muss man noch dazu sagen, die GoPro war nicht von uns, die war von einem Kollegen, der die ganze Zeit mit dabei war.
Shoutout Martin, Grüße nach München.
Genau, und die Kamera, also die GoPro hat Daniel oder Joe dann nachher bei uns, also bei mir im Bus auf den Platz gelegt, weil da meine Kamera lag. Und als wir alle im Bus saßen, ruft Daniel von hinten, also es ist so, Team sitzt hinten im Bus und ab der Mitte nach vorne sitzt dann halt der Staff und Daniel halt, weil er ganz hinten sitzt durch den ganzen Bus, ey Basti, wem gehört die GoPro? Und ich schon so, ja, mir nicht. Und dann so, Lukas, ja, mir auch nicht. Und dann, ja, komm, als ob, euch gehört doch hier der ganze Kamerakram. Nein, mir gehört die GoPro nicht. Und dann willst du aber in dem Moment ja auch nicht den Martin dann eben reinreiten da, weil in dem Moment, wir wussten nicht, meint er das jetzt ernst oder macht er gerade Spaß? So, weil ich glaube, tief im Inneren war er schon sauer jetzt darüber, aber er war halt nicht so unfassbar sauer, wie es gewesen wäre, wenn das halt nach anderem Spielverlauf gewesen wäre. Und dann so, ja, wem gehört die? Ja, mir halt nicht. Und dann, als wir dann irgendwann herausgefunden haben, so, hey, der ist jetzt nicht sauer, er macht gerade ein bisschen Scherze, dann haben wir auch gesagt, okay, komm, bevor wir noch ein Problem kriegen, die gehört dem da neben mir.
Und, muss man vielleicht dazu sagen, Martin ist Martin Hanebeck, der quasi embedded war in unserer Teamdelegation für Magenta Sport. Der war als Kameramann noch dabei und noch Caro, schöne Grüße auch an Caro, Caro Ranz, die als Redakteurin dabei war. Das war so ein Team von Magenta Sport, was wir quasi ins Team gelassen haben, mehr oder weniger. Ja.
Crazy Nummer. Gibt's noch eine oder eine andere Anekdote, die ihr erzählen wollt, die verrückt war? Weil sonst würde ich jetzt langsam mal auf die Fotos zu sprechen kommen.
Also mir fällt direkt was ein, wenn wir bei Daniel sind auch. Daniel hat ja vorhin davon gesprochen, dass er die Fotos und die Momente auch mit seinen Kindern teilt. Und dass ihnen nochmal irgendwie eine Wertigkeit gibt. Und da fällt mir eine Geschichte ein. Ich weiß nicht, vielleicht hast du das Foto sogar rausgesucht, keine Ahnung. Es ist nach dem USA-Spiel, wie Daniel nach dem Weiterkommen, nach der Qualifikation fürs Finale. Da sehe ich das Bild doch schon, genau. Dann ist es ja die perfekte Überleitung.
Ja.
Also fangen wir anders an. Wir beschreiben mal erst das Bild. Oder?
Genau, ich würde jetzt sagen, weil das ein Bild von Lukas ist, beschreib doch mal du das Bild, Basti.
Gut, es war nach dem USA-Spiel, wie du die Einleitung ja gemacht hast. Und Man sieht einen Gang, wo rechts und links Duschkabinen sind. Und in der Mitte sitzt ja Daniel auf dem Boden. Ich finde es auch ultra geil, dass genau in dem Spiel die das rote Trikot anhatten, weil dieses Rot einfach noch mehr dann heraussticht, weil weißes Trikot, das wäre irgendwo da vor den Fliesen, ja, nicht untergegangen, aber es wäre nicht so rausgekommen. Und er hat das Handy in der Hand, FaceTime mit zu Hause und ja, hält sich die Hand auf den Kopf und ist auch ihm kommen auf jeden Fall die Tränen und ich glaube, er merkt da oder hat auf jeden Fall gerade so im Kopf so, ey yo, wir haben da gerade was ziemlich Gutes geschafft. Und was ich auch noch ganz geil finde, ist, dass genau der Schatten von den Duschkabinen oben, also von der Leiste oben, wo die Türen quasi dranhängen, dass da durch das Licht so ein V drauf kommt, die Daniel einfach noch mehr hervorheben so. Und ja, hast du sehr gut gemacht.
Ja, ich war halt da so, ne?
Er hat funktioniert.
Ich war halt einfach da, weil, also das war, er ist halt so in die Kabine gelaufen und dann kommt jetzt hier Ansprache, beziehungsweise wir warten noch irgendwie auf den Coach, bis der Coach reinkommt und von seinen Interviews irgendwie zurückkommt und dann die Ansprache fürs ganze Team hält. Und in der Zeit schnappt sich halt Daniel sein Handy und FaceTimet seine Familie an. Und ich nehme das halt irgendwie wahr und laufe ihm hinterher. Und er hat mich auch gesehen, wie ich am Ende des Ganges stand und lustigerweise auch gefilmt und fotografiert in dem Moment gleichzeitig hat mit zwei verschiedenen Kameras. Und dann liegt er da am Boden und man hört so durch die Lautsprecher die Stimme seiner Tochter, die dann sowas sagt wie, ich glaube, sie hat Englisch gesprochen, aber sie hat sowas gesagt wie, ja, dann hast du ja auf, da habt ihr ja auf jeden Fall jetzt eine Medaille oder irgendwie sowas. Und Daniel halt Tränen überströmt, so mehr oder weniger, sagt ja hoffentlich Gold, hoffentlich auch Gold. Und dann kriege ich jetzt Gänsehaut, wenn ich das irgendwie erzähle. Und das war halt auch so ein brutal verletzlicher Moment für Daniel, da zu sitzen. Und er hat mich halt gesehen, er hat gesehen, dass ich da war. Und er verändert sein Verhalten nicht. Er ist einfach in einem innigen Gespräch mit seiner Family. Und ich behindere ihn dabei gar nicht. Und darf den Moment einfach einfangen und so ein Stück weit mit ihm teilen. Und das ist was sehr Besonderes gewesen tatsächlich. Deswegen ist es auch eins meiner Lieblingsbilder geworden. Ja, krass auf jeden Fall. Krasse, krasse Erinnerung an dieses Spiel.
Also das ist für mich auch eins meiner absoluten Lieblingsbilder, weil ich diesen Moment so fühle. So, also er ist einfach so intensiv und intim und krass. Und ich glaube, dass das zum Beispiel auch so ein Bild ist, was Daniel ja auch in der Nachricht im Interview gesagt hat, dass das wird in dem Buch safe sein, gehe ich stark von aus. Und das ist
Buch.
Ihr werdet ein Buch machen.
Hast du es beschlossen jetzt?
Ich bin ziemlich sicher, dass ich eins von euch geschenkt bekomme, wenn ihr das fertig habt.
Aber wenn du das jetzt sagst, dann reden wir gleich nochmal drüber.
Dann müssen wir ja. Reden wir gleich
nochmal drüber. Na, ich bin auf jeden Fall sicher, dass das ein Foto ist, was Daniel für immer auch in Erinnerung hat. Er weiß ganz genau, was er, mit wem er da gesprochen hat und was dieser Satz, den du von seiner Tochter gerade hast, das weiß er genau. Und dieses Bild ist einfach dieser Moment, der das festhält. Fernab dessen, was du auch gesagt hast, Basti, ist es einfach fotografisch und von der Gestaltung einfach so unfassbar perfekt. Das rote Trikot dort in diesem weißen, in dieser weißen Umgebung, die Lichter, die einfach so sehr auf diesen Protagonisten zeigen. Das ist ja schon fast kitschig, so geil ist das. So. Deshalb habe ich das auch rausgesucht und dann lass uns doch mal weiter durch die Fotos hoppen. Und ich würde einfach sagen, wir bleiben bei Lukas und du beschreibst immer und dann wechseln wir zu dir und dann beschreibt Lukas. Das ist das zweite Bild.
Ja, wow.
Das habe ich vor allem deshalb auch rausgesucht, weil, und das habe ich euch ja auch in der Voice-Nachricht geschickt, so, ich mich einfach, es kommen mir fast die Tränen. Ich freue mich so sehr für euch und ich fühle das, was ich auf diesem Bild sehe, weil ich ich bin so glücklich mit euch, weil ihr so viel Liebe reingesetzt habt und so viel, so geile Arbeit gemacht habt und das so viel für euch bedeutet. Aber beschreib erstmal das Bild. Sorry.
Ich liebe es ja sowieso, Dinge von über sich selber zu beschreiben. Deswegen, ich sehe ein Bild vor mir, wo jemand auf dem Boden, also auf dem Court sitzt, nach dem Finale. Die Halle ist schon dunkel, es leuchtet im Grunde nur diese super hochauflösende LED-Rings, diese zwei. Und da sitzt jemand auf dem Boden, Kamera vor sich, im Schneidersitz, hat die Ellenbogen darauf abgestützt, beide Hände zusammengeschlagen vor dem Gesicht, hat die Augen zu. Ich glaube, es sieht ein bisschen danach aus, als wenn diese Person Tränen in den Augen hätte. Und diese Person bin halt ich. So, das sehe ich.
Ja.
Genau.
Und was fühlst du?
Was ich fühle, in dem Moment, ich kann dir ehrlich gesagt nicht sagen, was ich in dem Moment gefühlt habe. Es ist, es war irgendwas so zwischen, ich kann es irgendwie nicht beschreiben. Es ist so, du sitzt da, es fällt einfach unfassbar viel von einem ab, so an Druck, den wir uns ja selber gemacht haben, wegen dieser Doku halt. Und wir jetzt wissen, okay, das ist jetzt hiermit vorbei, was positiv ist für uns, weil dann kommt vielleicht auch mal eine Zeit, wo ein bisschen weniger Druck dann erstmal ist. Auf der anderen Seite ist es aber auch super schade, weil es halt einfach unglaublich viel Spaß gemacht hat. Du weißt in dem Moment, okay, das ist jetzt so der Abschluss irgendwie. Und diese Zeit, die wir als diese Riesengruppe da zusammen hatten, die geht jetzt irgendwie zu Ende. Und du weißt, du hast jetzt diesen Rückflug und dann, okay, da wussten wir das da schon, dass wir dann noch den Empfang haben, aber danach verteilt sich das wieder in alle Himmelsrichtungen. Und ich glaube, es ist in dem Moment auch so, wenn du in dem Moment irgendwie daran denken konntest, aber so, okay, es ist so, wir haben letztes Jahr bei dem Buch, haben wir, als wir nach dem Titel oder den Titel überlegt haben, haben wir so hin und her überlegt und so, und wir haben ja vorher gesagt, ne, Halbfinale, dann machen wir ein Buch. Und dann saßen wir nach dem Halbfinale, haben wir uns in der Halle angeguckt und haben gesagt, shit, jetzt müssen wir ein Buch machen, weil es ist Halbfinale. Und dann so Titel hin und her überlegt und dann so, ja, wir, ihr Weltmeister, Europameister könnt ganz geil klingen. Und dann so, ja, toll, jetzt haben wir es ausgesprochen. Perfekt. Wie es dann nachher wurde, ne, wissen wir. Haben wir halt dies Jahr, als wir den Titel für die Doku überlegt haben, haben wir gesagt, so, ja, ein Sommer, ja, könnte ganz cool sein, aber ist auch ehrlich gesagt so, im ersten Moment, als wir uns das überlegt haben, oder du mir das, glaube ich, gesagt hast, war so, ja, wir sind noch nicht so ganz überzeugt, so, je mehr das aber man drüber nachgedacht hat, okay, das könnte irgendwie passen, und dann meinte ich so, boah, wie geil wäre das, wenn alle Folgen anfangen mit einem Sommer und die letzte Folge kommt dieses Intro, ein Sommer, du streichst einen durch und dann steht da der Sommer, weil du halt einfach einen richtig erfolgreichen Sommer hast. Wir haben das Wort dann nicht im Mund genommen, weil wir gelernt haben aus letztem Jahr. Und dass du dann halt in dem Moment einfach merkst, so krass, es ist halt wirklich so, wie du, also wie wir vorher rumgesponnen haben, ist jetzt erstmal so egal, aber trotzdem ist es natürlich irgendwie drin. Und dann aber auch so, dass du halt diese Doku machst und nach letztem Jahr, wo ja jeder sagt, so Bronze war schon richtig gut, wie du es ja eben auch beschrieben hast, und jetzt hast du einfach eine Doku, mit der wir uns so viel Druck gemacht haben, und dann beendest du diese Doku halt mit dem Weltmeistertitel, mit dem ersten Weltmeistertitel, und ich glaube, das kam einfach alles zusammen, gepaart noch mit dem, was da vorher passiert ist, du siehst die Jungs, wie sehr die sich freuen, wie die da auf dem Platz rumhüpfen. Vielleicht auch so mit diesen zwei, drei kleinen Hürden, die wir da nehmen mussten, die wir gerade in Manila hatten, irgendwie aus organisatorischer Sicht irgendwie. Gar nicht jetzt durch uns, sondern die uns dann da vor die Füße gelegt wurden irgendwie. Und ich glaube, das war einfach so ein Mix aus allem. Und du bist einfach, weil man halt auch gemerkt hat, dass du am Ende schon sehr an deinem Limit bist oder wenn nicht sogar schon drüber, und dann keine Ahnung, am Anfang war das sogar noch gar nicht so. Das war so, ja, wir sind halt einfach rumgelaufen. Das ist ja dieses Ding, ne? Du machst einfach, du funktionierst halt einfach. Das Ding ist vorbei und du läufst dahin, machst Fotos, machst Videos und machst halt deinen Job irgendwie. Und das war so dieser Moment, da wurde dann die Siegerehrung aufgebaut und die Medaillenübergabe und alles. Und da haben Lukas und ich uns da hingesetzt und dann wurde dir halt erstmal so klar, boah, das ist gerade ziemlich krass irgendwie. Und dann, ja, ist es so passiert und dann ist auch, hatte ich das Pech, dass Lukas halt neben mir saß und dann in dem Moment halt einfach das Foto macht.
Oder
aber auch, wie Daniel sagt, eine Erinnerung, die guckst du dir irgendwann an und ich glaube, man wird sich, wenn man sich das Bild, oder wenn ich mir das Bild angucke, mein Leben lang genau an diesen Moment und an dieses Gefühl vor allem zurückerinnern. Und das war schon krass, weil man muss halt sagen, diese vier Wochen dann nachher, dreieinhalb Wochen, die wir ab Abu Dhabi zumindest unterwegs waren, was ja nochmal was anderes ist, als wenn du zu Hause irgendwo Bonn, Berlin, Hamburg so bist. Du bist aber halt dreieinhalb, vier Wochen mit dieser Truppe irgendwo in der Welt unterwegs, teilweise am anderen Ende der Welt und erlebst solche Sachen. Also das war safe eine der intensivsten oder die intensivste Zeit, die ich bisher hatte. Und das, ich glaube, das habe ich in diesem Moment dann irgendwie so gemerkt.
In einem Satz, was waren die Hürden? Ich muss das fragen als Journalist.
Shit. Ich erzähle das, pass auf. ich erzähle das der Political Correctness willen.
Nee. Ey, du, alles, ich jetzt auch. Ich habe Abstand gewonnen zu dem ganzen Ding jetzt.
Also Basti hat es ja alles wunderbar beschrieben, wie man sich in so einem Moment fühlt. Ich saß daneben, habe mich ziemlich ähnlich gefühlt. Die Hürden waren, im Viertelfinale hatten wir einfach richtig Stress mit der FIBA. Die FIBA ist der Weltverband, der Ausrichter, die eben auch die Media Operations betreuen und bewerkstelligen. Und es gibt da gewisse Regeln, an die man sich zu halten hat. Und Basti und ich sind halt auch schon ein bisschen dafür bekannt, auch dass wir die Regeln so ein bisschen, also die Grenzen einfach austesten. So, dass dazu sind die Grenzen ja auch da. So bin ich aufgewachsen und so gehe ich durchs Leben hin und wieder. Also man darf nicht aufs Feld nach dem Spiel, weil das TV-Bild clean sein muss. Man darf nicht während des Spiels sich von seiner Fotoposition oder Videoposition bewegen, weil man könnte ja andere Fotografen oder Kollegen und Kolleginnen behindern in ihrer Arbeit. Und da gab es in der ersten Halbzeit beim Lettland-Spiel ja halt so ein bisschen Beschwerden über uns. Dann wurden diese Beschwerden an uns herangetragen. Ich lasse jetzt mal offen, auf was für eine Art und Weise die an uns herangetragen worden sind. Im Eifer der Emotionen waren da sicherlich beide Seiten nicht so ganz entspannt. Es ging ja auch schließlich ums Halbfinale. Wir haben uns dann, ja, es hat uns so ein bisschen überwältigt natürlich nach dem Spiel auch, dass wir dieses Spiel gewonnen haben, was ja, wir haben es vorhin gesagt, so brutal war von den Emotionen her. Und sind eben dann so aufs Feld gelaufen, zumindest
zwei Schritte.
Zumindest so ein bisschen, ja. Wir waren ein bisschen auf dem Feld, kann man sagen.
Nicht in der Mitte, so am Rand.
Ja, es war schon, ja, okay.
Du warst weiter als ich.
Ja, ich hab's halt, ich, wie gesagt. Und dann kommt nach dem Spiel, da kommt es dann so ein bisschen zu mir klar, als die Mannschaft zusammen feiert und wir mit der Mannschaft, wir feiern, wir fotografieren, wir nehmen Videos auf, so wie das halt so dann unser Ding war. Und dann kommen halt Verantwortliche der FIBA, mit denen wir auch mittlerweile alles, ist wieder alles cool, so wir haben die Wogen geglättet, ist alles easy, kommen halt zu uns und verweisen uns des Feldes. Und ging kurz die linke Faust in den Himmel von Moritz Wagner und Dennis Schröder, die quasi uns verteidigt haben, die ihre Hand für uns ins Feuer gelegt haben und haben gesagt, ey, die gehören zum Team und wir sind gerade ins Halbfinale eingezogen, so sag doch mal, wer ist es bitte, so. Und deswegen ist es natürlich auch symbolisch, dass Basti auf diesem Foto auf dem Feld sitzt, wo wir ja die ganze Zeit nicht hin durften.
Aber wir haben uns im Halbfinale haben wir uns dann richtig gut benommen.
Wir waren so klein mit Hut.
Wir saßen nur auf unserem Platz. Im Finale dann tatsächlich, wir haben nach dem Viertelfinale noch mit dem, ja, verantwortlichen Fotografen der FIBA, also mit dem Head-of-Foto gesprochen.
Matteo, guter Mann.
Und haben dann so ein bisschen unsere Sichten erklärt. Man muss ja auch dazu sagen, dass das erst ab Manila so war. In Okinawa konnten wir machen, was wir wollten.
In jeglicher Hinsicht ein Paradies, dieses.
So, also wir, es war wirklich, wir waren nach dem Spiel auf dem Court und es hat niemanden interessiert. Und dann haben wir nach dem Spiel halt mit diesem Head of Photo da gesprochen und im Halbfinale haben wir halt nichts gemacht und dann sitzen wir halt da, ja, jetzt sind wir im Finale. Was machen wir jetzt? Und dann ich schon die ganze Zeit, ne, wir müssen jetzt uns überlegen, was machen wir, wie machen wir es? Und Lukas so, nein, wir können jetzt nicht schon wieder darüber sprechen, was ist, wir müssen das Ding erstmal gewinnen. Ich so, ja, aber wir müssen ja überlegen, was machen wir im Falle des Gewinns so? Ja, nein, und das gucken wir dann. Ich so, ja, nee, wir brauchen schon irgendwie einen Plan, weil sonst ist, in dem Moment passiert so viel und Emotionen auch bei uns irgendwie und wir müssen das vorher überlegen. Er ist schon total genervt davon. Und da habe ich zu ihm gesagt, ich so, ey, nach dem Spiel, ich ziehe mein Leibchen aus. Wir haben ja auch Teamkleidung an und sowas. Das ist ja noch, also das zeigt ja, dass wir dazugehören. Ich nehme nur meine kleine Kamera mit und mach du deine Kamera einfach. Also ich habe dann die Kuh mitgenommen zum Fotografieren und habe zu Lukas gesagt, ich so, mach deine Kamera einfach klein. Das heißt, Cage ab, Handle ab, Monitor ab, von mir aus auch Mikro ab. Oder zur allergrößten Not filmen das mit dem Handy, das ist egal, aber wir ziehen unser Leibchen aus und gehen da drauf.
Na, was ja, habe ich gemacht?
Du hast dich ganz nackt ausgezogen.
Ich war im DJI Store und habe mir die Action 2 gekauft, da ich mir die um den Hals hängen kann und bin mit der quasi mit einem Armband, also mit so einem Halsband und da diese DJI Action 2 drauf aufs Feld gerannt und hier Einweg Fuji. Herr Fujimann hatte ich noch in der Hosentasche und das war dann mein
Go-To.
Okay, aber das ist sehr rudimentär, so eine Einwegknipse.
So dreht man halt eine Weltmeister-Doku am Ende. Ne? Aber und dann kam ja noch wieder dazu, wir sitzen dann, also während dem Finale, ne? Es war wirklich nachher so, dass wir halt uns nichts mehr erlauben durften. Und wir wollten es aber auch nicht.
Wir wurden offiziell verwarnt auch.
Wir haben schriftlich eine Verwarnung gekriegt. Und wir wollten aber ja auch nicht, dass wenn wir das gewinnen, dass wir vorher irgendwie dann in dem Finale nochmal negativ auffallen. Und das ist dann so weit gegangen, dass ich dann eben in dem Spiel meine Position neben diesem Head of Photo da hatte. Und ich habe dann jede Kleinigkeit gefragt. Während dem Viertel, weil wir durften nur in der Halbzeit unseren Platz verlassen, während einem Viertel musste ich irgendwie auf Toilette, dann habe ich gesagt, darf ich gehen? Dann habe ich ihn gefragt, ist so am Ende des Spiels, ich weiß, es ist nicht nach dem Spiel und nicht während der Halbzeit, aber darf ich meinen Platz hier verlassen und an diesen, wir hatten einen Rights-Holder-Platz von dem Martin eben, direkt an der Bank, darf ich da rüber gehen? Ja, okay, geh. So, und dann saßen wir da und dann war es halt so, also Manila, die Spiele generell, die waren ja nichts für schwache Nerven und dann sitzen wir da und das Spiel ist ja auch zum Ende hin nochmal so, also es war ja nie abzusehen, safe, dass wir das gewinnen und dann sitzen wir da die letzten anderthalb Minuten, die einem vorkommen wie 3 Stunden irgendwie, das Leibchen immer schon so aus, dann wieder an und dann, ah, was machen wir jetzt? Und hinter uns hat sich halt ein Fiebertyp positioniert so und irgendwann packt er mich so am Arm und sagt so, ja, you can't go on the court. Und ich gucke ihn an und ich saß ja nur da und dann meinte ich erstmal zu ihm so, ja, bin jetzt nicht so ein Fan davon, dass du mich jetzt hier anpackst, du kannst gerne mit mir reden, aber passt schon. Und er meint, no, you can't go on the court, you stay here. Und ich so, ja, nee. Und dann meine ich so, ich ziehe mein Leibchen aus, lass meine Kamera hier liegen und dann sind wir Staff. Nee, es dürfen nur 9 Staff-Mitglieder dann auf dem Court. Und dann, das sind dann halt so Sachen, wo
nicht ich... Nicht 8, nicht 10, 9.
Und dann dachte ich mir so, genau, du stehst jetzt gleich da und zählst ab mit deinem Zähler wie irgendwo vom Eingang. Oh, 9, nein, ihr dürft nicht mehr. Und das war dann in dem Moment auch so ein bisschen, was wir ja auch vorher hatten, so, okay, das sind die Regeln, ja, schön und gut. Und wir haben ja auch nachher mit denen gesprochen, haben gesagt, wir verstehen das. Und wenn hier jeder machen würde, was er will, dann ist es ein Riesenchaos und sowas. Aber
wir sind Basti und Lukas.
Genau, das haben wir als Argument gebracht.
Wir haben gesagt, wir denken in Content, man versteht das doch.
Genau. Und dann, du wirst halt da Weltmeister, das erste Mal Weltmeister. Und dann haben wir uns in dem Moment so ein bisschen gedacht oder gewünscht einfach, lass doch einfach mal die Emotionen vielleicht über den Regeln stehen und die Regeln schön und gut. Und aber was zur Hölle wollt ihr jetzt? Und dann war es irgendwie so, ja, ne, das Spiel ging dann so noch, dann war ja noch einmal kurze Unterbrechung, irgendwie 4 Sekunden vor Schluss oder so, wir schon das Leibchen aus und er kommt wieder an und packt mich am Arm und sagt, nein, ihr müsst hier bleiben und so. Und das ist dann so, wo ihr denkst, so, ja, okay, am Ende gibt's halt trotzdem das Bild, wo alle jubeln und zwischen zwei Armen sieht man halt meine Kamera. Also, es waren dann am Ende mehr als 9 Leute auf dem Platz, das ist so. Das Ende vom Lied. Ja, genau.
Frechheit sieht.
So. Und siegt.
So. Nächstes Foto. So.
Wir sehen nach der Pokalübergabe ja, ein paar Leute auf dem Bild. In der Mitte Maodo, der den Pokal hat. Und eigentlich ein sehr lustigen Gesichtsausdruck hat, aber in dem Moment auch irgendwie einen sehr geilen, passenden Gesichtsausdruck, weil es irgendwie so, es kommt irgendwie so rüber, als würde man so denken, jemand drückt ihm einfach den WM-Pokal in die Hand und sagt, guck mal hier, der gehört jetzt dir, und er ist so, kann es gar nicht glauben, weil er so aufgerissene Augen hat, einen aufgerissenen Mund hat. Im Vordergrund sieht man Adam, der sportliche Leiter, wie er ihn anguckt dabei, und im Hintergrund stehen halt Nils und Armin, Vizepräsident, und also Nils guckt im Grunde aus im Hintergrund in die Kamera und Armin guckt dann irgendwie Nils an, und ich glaube, wer steht daneben? JT, glaube ich, und die haben sich so im Arm und ja, feiern das Ganze halt irgendwie, und finde ich auch ein sehr geiles Bild irgendwie, weil es halt nicht so Standard ist, so, also was heißt Standard, das klingt in dem Moment blöd, weil da ist gerade nichts Standard, aber ne, jemand hat den Pokal in der Hand, guckt den Pokal an, guckt in die Kamera oder hält den Pokal hoch und jubelt einfach, sondern dieses ganze Bild ist irgendwie mit dem Blick von Maodo irgendwie, zeigt halt so, strahlt halt diese Unglaubwürdigkeit in diesem Moment irgendwie aus, dass man das Ding jetzt da das erste Mal in der Hand hat. Und ja.
Ja, dieser Blick ist einfach unbezahlbar. Gold. Ja, genau. Gold ist also das ist wirklich so. Es könnte auch mal so ein bisschen interpretieren, so er sieht sich selber in diesem Pokal und kann es gar nicht fassen, dass er jetzt derjenige ist, der diesen Pokal gewonnen hat irgendwie. Ja. Ne? Also sehr, 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 sehr geiles Foto. Einfach, ja, wie du sagst, es gibt typische Jubelfotos und es gibt besondere Jubelfotos, und das ist absolut ein besonderes.
Yes.
Ja, ein Satz dazu nur. Ich finde dieses Foto auch ziemlich gelungen tatsächlich, weil es zum Zeitpunkt entstanden ist, wo viele solcher Fotos gemacht worden sind nach dem Motto, ey Basti, komm mal hier rüber, ich hatte den Pokal in der Hand und ich schreie jetzt dich an und du machst dabei ein Foto. So. Und er schreit halt einfach sich und den Pokal an und hat, also Maodo hat mich nicht gefragt, so, ey, kannst du kurz hier so und so, sondern es ist einfach so passiert. Und das war, das ist, glaube ich, das, was das Foto besonders macht.
Und es gibt noch eine Sache, die das Bild besonders macht. Auf dem oberen LED-Ring sieht man World Champions. Und das ist zum einen eine Besonderheit, weil diese Mannschaft gerade Weltmeister geworden ist. Zum zweiten ist es aber eine Besonderheit, weil dieser obere LED-Ring in der Arena in Manila so maximal beschissen war für Fotos, von Frequenz, von allem irgendwie, dass dieser Ring zu 99% auf keinem Bild vollständig zu sehen ist. Und wenn du ein Video gemacht hast, dann ist dieser Ring, hast du das Gefühl gehabt, dieser Ring läuft gerade durch, und das ist halt da lucky. Also das ist geil, dass das da oben noch steht mit World Champion. Du erkennst noch so Germany, das G fehlt halt, ist halt abgeschnitten, aber man erkennt's, und einfach, dass dieser Ring halt wirklich zu sehen ist, weil das war richtig Müll.
hätte sich der Fotodude dann mal darum gekümmert.
Ja. Ehrlich?
Ehrlich.
Statt uns einen Brief zu schreiben, hätte er da oben neu umbauen sollen.
So, ich habe noch zwei, die im Schweinsgalopp, ich glaube, ich habe von jedem 5 rausgesucht, okay. Ja? Im Schweinsgalopp, dieses hier.
Wir sehen Dennis auf der Physiobank, und im Unscharfen vorne im Anschnitt sieht man Holger wahrscheinlich. Ja, Holger. Wie er ihn taped, behandelt, was auch immer. Im Haar hat er seinen Kamm, den er vorm Spiel immer im Haar hat. Hinter ihm, gefühlt so wie ein Raumtrainer, steht das Whiteboard, wo vorm Spiel immer Infos zu gegnerischen Spielern draufstehen, auch Marschroute und sowas von uns halt. Dann sieht man dahinter so halb rausgucken, irgendwie auch ein Symbolbild, Frankie Boy, den anderen Physio, oben über dem Whiteboard, so seitlich vom Whiteboard sieht man Olli, den Mannschaftsarzt, ist auch so in seiner klassischen Olli-Pose, beide Arme in der Hüfte abgestützt und man sieht gefühlt auf jedem Bild, was nicht offensichtlich von ihm ist, sieht man immer seinen Ellenbogen. Also das ist, wenn du durchguckst, du siehst auf jedem Bild, wo er im Hintergrund ist, er steht so und man sieht immer nur einen Ellbogen. Das ist super lustig. Und ja, das Ganze ist halt in der Kabine und irgendwann vorm Spiel. Auch so ein Moment gefühlt irgendwie, wo den Dennis sich selber immer nimmt oder wo er sich selber in so einen Tunnel bringt, so weil er ja auch immer eine Stunde früher in die Halle fährt als alle anderen. Und das ist einfach so, ja, sein Ritual irgendwie, dass er vorm Spiel sich immer hinlegt mit dem Kamm eben und behandeln lässt.
Ich muss einmal eben oben die Fenster zumachen.
Ja, regnet das oder was?
Ich glaube, es regnet.
So, wir können jetzt hier weiter kommentieren. Daniel, sag ich, was mache ich denn hier? David rennt jetzt hier durch die halbe Bude, macht das Fenster zu. Meinst du, es ist schon nass oben?
Ich glaube, er hat noch Glück.
Meinst du?
Also Dachgeschosswohnung und Regen ist halt eine schwierige Kombination, wenn es auch noch warm draußen war den ganzen Tag und man lüftet. Deshalb fingers crossed, David, Alter. Aber ich habe jetzt keinen Aufschrei gehört, so oder irgendwie so ein Fuck, weißt du, wie so ein
Arm. Aber es klang auch eher wie so ein Reißverschluss, ob der oben ein Zelt auf der Dachterrasse hat oder so.
Also als Daniel sich an der GoPro den Kopf gestoßen hat, hat sich auf jeden Fall schlimmer angehört. Drastischer, dramatischer.
Dann wird nicht so viel passiert sein. Er schleicht aber auch durch die Bude, weil wir natürlich eine späte Stunde können und alle schlafen. Da ist er. Und, war's nass? Jetzt hat er auch noch falsche Informationen hier.
Fehlalarm.
Kannst du keinem erzählen und mit dem sitzen wir hier. Weiter geht's.
Weiter im Text.
Das Bild war durch, oder?
Das Bild war durch.
Ja.
Ja. Ich hab das Bild ausgewählt, weil es einfach so eine Situation ist, die man sonst selten zu Gesicht bekommt. Was einfach nochmal Nähe zeigt irgendwie, die ihr habt. Man sieht im Hintergrund, wie du gesagt hast, das Whiteboard mit den taktischen Vorgaben und Dennis, der da sitzt und sich tapen lässt und irgendwie in seinem Film ist. Also das finde ich einfach geil. Nächstes.
Wir sehen wieder ein Bild aus der Kabine. Diesmal steht Maodo da an der Seite von der Kabine oder in der Kabine war immer so ein Tisch, wo Getränke drauf standen, so kleine Snacks, irgendwie Riegel, Bananen und sowas. Und auch diesmal spielt das Whiteboard wieder eine Rolle, weil das Whiteboard im Grunde jetzt links am Rand steht und man darin auch Maodo sieht, wie er sich halt spiegelt. Und ja, man dadurch halt nicht sieht, was er genau da macht, sondern im Grunde eben nur sein Spiegelbild sieht. Und yes, mag ich auch. Das Ganze beim Halbfinale. Halbfinalspiel war das. Rote Trikots. Einziges Spiel in Manila, was rote Trikots waren. Ja.
Schönes Bild.
Hast du das Bild ausgesucht?
Weil ich tatsächlich mich gefragt habe, und das finde ich schön an einem Foto, was ist hinter diesem Spiegel sozusagen? Also, ich hätte jetzt ehrlich gesagt gedacht, dass da eine Tür ist, dass er da irgendwie rausgeht oder so, ne? Dass das Whiteboard ist, okay, da hätte man drauf kommen können mit den Stützen, mit diesen Rollen, so. Aber ich dachte irgendwie, vielleicht ist das der Weg irgendwohin, vielleicht zu einer Toilette oder vielleicht, keine Ahnung, tatsächlich raus in die Halle. Und ich find's ganz geil, dass dieses Display da steht. Also rechts im Bild sehen wir noch so ein digitales Display, an dem Basti auch gesehen hat, dass da Deutschland gegen USA steht, 0-0, noch 30 Minuten 55 bis Tip-Off so, und auch das erzählt nochmal so dieses Intime aus der Kabine. Die Spieler sind da irgendwie in ihrem Modus und bereiten sich vor, und wie gesagt, ich hätte jetzt gedacht, dass da vielleicht die Toiletten sind oder so.
Genau, das ist es. Da geht's in die Ecke, wo wir vorhin Daniel haben liegen sehen.
Ah. Also da geht's Richtung, sitzen. Dahinter geht's dann Richtung Duschen und dahinter geht's dann Richtung Duschen und Toiletten.
Siehst du, ich kann mich doch genau dran erinnern. Weißt du, wenn ich einmal an einem Ort war, dann erinnere ich mich. Und ich erinnere mich, dass ich in dieser zweiten Kabine da auch geduscht habe. Kam kein Druck aus der Düse raus. Was für ein Schrott. Aber ja, ich erinnere mich gut. Ja. So, das sind die Bilder von Lukas.
Jetzt bin ich gespannt.
Bassi, wie bewertest du auf einer Skala von 1 bis... Der Blick von Lukas. Auf der Skala von 1 bis 10 die Fotos von Lukas, die wir hier besprochen haben.
Ich kann mal kurz rausgehen einfach.
Soll ich es wie Nils machen im Interview bei uns? Willst du jetzt ernsthaft hören oder willst du...
Ich will immer ernsthaft.
Nein, ich finde, also das Ding ist, es ist schwer, dass du mich das jetzt fragst. Weil,
ja, ist auch gemein, ich weiß.
Ich habe halt zu jedem Bild diese Story im Grunde dahinter, weil ich maximal gefühlt 2 bis 3 Meter wegstand, als Lukas dieses Bild gemacht hat, so. Und du bist in jedem Moment dabei und dadurch betrachte ich halt nicht nur das Bild an sich, sondern ich habe automatisch diese Situation im Kopf. Ich weiß genau, was ist passiert, als Daniel da in der Kabine, also inzwischen in Duschen saß und sowas. Und deswegen ist das so viel mehr als einfach nur, okay, das ist jetzt ein Bild und ich gebe jetzt dem Bild 10, dem 8, weil da irgendwie ist vielleicht ein bisschen schräg oder die Schärfe liegt vielleicht irgendwo ganz woanders. Haben wir vorhin auch noch drüber gesprochen, als wir mal nochmal unsere Bilder durchgeguckt haben, wo Lukas meinte so, ja, ärgert mich ein bisschen, dass die Schärfe da hinten auf der Bank liegt vom Gegner und nicht, ich glaube, Mo war es, der vorne jubelt. Und wo ich dann auch... mein geliebtes Jahr ist doch scheißegal gesagt habe, weil einfach diese Emotionen in dem Bild so viel mehr wert sind als so dieser Perfektionismus vom Technischen. Und deswegen ist das einfach 10 von 10 für mich, weil einfach so dieses Ganze, wie gesagt, mit da reinspielt. Und keine Ahnung, wenn ich mir jetzt mein Bild angucke, wie ich da sitze, da sage ich halt, ja, da ist halt, bin ich halt drauf, also wäre das jetzt nicht so geil von den Punkten her, wenn man nur danach gehen würde. Oder es ist dann hier irgendwo, weiß nicht, da sieht man diesen Monitor, dahinter ist noch so ein, ne, da drum ist ein Rahmen, der ist angeschnitten. So, wenn du jetzt nach Perfektionismus gehen würdest, würdest du sagen, ja, okay, nimm den Rahmen vielleicht mit drauf, aber ey, das ist mir egal, weil mich interessiert das, was ist da drauf zu sehen, bringt es die Emotionen rüber. Ich weiß, was da drin passiert, ich kenne die Geschichte halt dahinter, ich weiß genau die Situation, wo das war und deswegen nichts unter der 10.
Nichts unter der 10. Gibt es ein Foto von diesen Fotos, die wir besprochen haben, was du gerne gemacht hättest?
Das von dir selbst natürlich.
Ich hätte gerne ein Selfie von mir selbst gemacht. Also lustigerweise, das Bild von Daniel habe ich dann auch irgendwann gemacht, nachdem Lukas das gemacht hatte. Da haben wir vorhin auch noch drüber gesprochen, das Bild von Maodo, wo er so in den Pokal guckt. Ich habe halt dasselbe Bild. Millisekunden nach diesem Blick von frontal und also wir haben halt sehr viel irgendwie gleich oder ähnliche Sachen in etwa aus anderen Winkeln und sowas. Aber das Bild so von Daniel, das finde ich halt überragend. Also ich weiß gar nicht mehr, wie das ist, was ich gemacht habe. Ob das genauso ist, weil da passt halt einfach, wie gesagt, alles rot und dann auch so in dem Look halt mit dem Weiß und sowas und dieser Lichteinfall. Und ich finde das Bild von Maodo halt irgendwie auch sehr geil, weil da auch irgendwie alles passt. Und das, die zwei, glaube ich, wären so die ich mir aufhängen würde dann von den 5.
So, bevor wir reingehen in die Fotos von Basti, möchte ich kurz noch einmal eine Voice reinschicken, die ich für euch eingesammelt habe.
Hey, lieber Lukas, lieber Basti, da ich ja mittlerweile auch Co-Host dieses Podcasts bin, wollte ich mir das natürlich nicht nehmen lassen, bei diesem für mich natürlich auch sehr emotionalen Thema mal so ein bisschen hier kurz reinzukrätschen und euch natürlich erstmal alles Gute auch zu diesem Weltmeistertitel zu wünschen. Auch ihr habt dazu euren Teil beigetragen. Ich habe schon teilweise auch gesehen, dass das auch intern in dem Team von den Spielern etc. krass wertgeschätzt wurde, was ihr da so gemacht habt. Und ich weiß jetzt nicht, mit wie viel Lob euch David schon überschüttet hat. Ja, aber wie auch immer, ich kann mich da wahrscheinlich ihm anschließen. Ohne zu wissen, was er gesagt hat, kann ich mir das gut vorstellen. Denn auch ich bin nach wie vor begeistert was ihr da auf die Beine gestellt habt. Wir hatten ja letztes Jahr viel Kontakt und da haben wir schon uns zum Content, zum Basketball ausgetauscht und ich feiere, dass ihr das macht und jetzt mit dieser Doku habt ihr wahrscheinlich noch einen draufgesetzt. Letztes Jahr war es ein tolles Buch, was bei rumgekommen ist. Jetzt sind es mehrere ultrastarke Episoden. Lukas, mit dir hab ich gesprochen, schon beim Supercup, kurz bevor es losging. Ich glaube, da gab es nur die erste Folge, wo du mich um Feedback gefragt hast. Und damals habe ich dir schon gesagt, so, hey, keep this going. Ich finde es saustark, genau wie ihr es erzählt, mit welcher Tiefe ihr das erzählt und auch mit welcher Struktur. Und dass es alles so ein bisschen langsamer ist und nicht einfach nur schnell Highlights aneinander geschnitten und kurze Snippets, sondern man kann mal in Ruhe Gordon Herbert zuhören, man kann mal die Spieler beobachten, was da so wirklich abgeht. Und das habt ihr durchgezogen über alle Folgen. Ich habe alle mit viel großer Freude angeschaut, bin gespannt auf die nächste. Und ergänzend noch dazu finde ich es krass, dass ihr es trotzdem geschafft habt, diese Doku auf die Beine zu stellen. Ich kann mir vorstellen, wie viel Workload das ist. Auch das hast du mal kurz erzählt, Lukas. Und dazu trotzdem noch den Content zu machen, den ihr ja schon letztes Jahr angefangen habt. Also kurzes Videosnippets und auch Fotos. Ich weiß genau, wie schwierig das ist, beides parallel zu machen. Jeder, der schon mal irgendwie ein Sportevent begleitet hat, weiß, es ist ultra stressig, es passiert so viel und dann in dem Setup von diesem Turnier. Aber ihr habt trotzdem irgendwie auf die Reihe bekommen. Ja, natürlich blutet mir mal so ein bisschen das Herz, wenn ich jetzt mir das angeschaut habe und euch da an der Seitenlinie sitzen gesehen habe. Da würde man natürlich gerne mitwirken, aber bei euch ist dieses Thema in den besten Händen. Ja, wie gesagt, ihr habt da, glaube ich, mit dieser Doku jetzt auch was für die Ewigkeit geschafft. Nochmal was ganz anderes als dieses Buch letztes Jahr. Großartig geworden. Genau, macht einfach weiter so. Wir bleiben im Austausch. Next year Paris. Bin gespannt, wie es da weitergeht. Und ja, viel Spaß noch im Talk mit David. Und ja, genießt jetzt den Erfolg, weil auch ihr Teil davon wart. Macht's gut. Ciao, ciao.
Wer war das?
Das war Johannes Arnold. Johannes,
guter Mann. Letztes Jahr bei der Eurobasket haben wir uns ja auch sehr viel gesehen. Er war frei da, glaube ich, ne? Für sich und hat auch sehr geile Sachen gemacht. Auch im Grunde ähnlich wie wir, aber nochmal so einen ganz eigenen Stil dabei und sehr, sehr, sehr geil auch. Und vor allem finde ich es richtig schön zu hören irgendwie oder interessant auch zu hören, was er jetzt gesagt hat, so mit, ne, mit welcher Tiefe wir die Sachen in der Doku erzählen und sowas. Man selber hat dafür irgendwie kein oder nicht so ein gutes Gefühl, finde ich, wie tief man das jetzt wirklich erzählt, weil wir ja wissen, dass da ja noch von dem, was wir ja zeigen, dass da ja eigentlich noch, dass es noch viel mehr Tiefe da gibt, weil halt so diese, ne, was wir eben gesagt haben mit Taktik und keine Ahnung was, oder eben diese Cutting-Meetings da und sowas, und die wir ja alle rauslassen und wir uns dann immer so gefragt haben, oh, ist das dann zu oberflächlich, ist das trotzdem interessant und tief genug für die Leute da draußen, und das jetzt nochmal so zu hören von jemandem, der Ahnung von dem Ganzen hat, also einmal thematisch so Foto, Video und sowas, der sich mit dem Sport auch auskennt, und halt der jetzt quasi das sagt, was unser Ansatz war, unser Ziel war, und dass wir das nach außen gut rübergebracht haben, ist halt umso schöner noch.
Ja, Shoutout Johannes, danke für die warmen Worte. Ich hoffe, David, ich hoffe, du spielst jetzt nicht noch weiter solche Nachrichten ab, sonst fange ich tatsächlich an zu weinen. Ja, danke, Johannes.
Nice. Mehr habe ich nicht.
Aber wenigstens haben wir jetzt auch mal ein Lob gehört, weil von dem, was du gesagt hast, David hat uns mit Lob zugeschüttet, ist noch nicht so viel passiert.
Das hat auf jeden Fall gereicht.
Und Johannes.
Ich habe noch Fotos rausgesucht. So. Du beschreibst, Lukas.
Oh, aber interessant, dass er das genommen hat, weil wir haben vorher auf dem Weg hin von einem ähnlichen, aber etwas anderem gesprochen.
Ja, wir haben, also man sieht, das ist ein unscharfer Spieler, der im Vordergrund zu sehen ist, mit einem Warm-up-Shirt noch an. Das bedeutet, es ist auf jeden Fall vorm Spiel, findet dieses Foto geschossen worden.
Was außerdem darauf hindeutet, dass es vor dem Spiel ist, ist, dass inmitten dieses Feldes ein ja, so ein Quader, so ein Glasquader steht, auf dem der fucking WM-Pokal thront, den wir übrigens mit nach Deutschland genommen haben. Genau, also das ist in der Mitte des Feldes sieht man den Thron, den thronenden Pokal. Im Vordergrund ist Maodo mit einem weißen Warm-up-Shirt, einer roten Hose, also wieder Halbfinalspiel, der so den linken Arm hochhebt und so vielleicht winkt oder vielleicht sagt er auch dem Balljungen, ey, werf mal einen rüber, so, ich will noch ein bisschen mich warm machen. Und an sich ist das der helle Part des Fotos, des Bildes. Dann hat man im Fokus diesen Pokal und der Rest ist eigentlich stockduster. Und das ist das Foto.
Was wäre die Alternative gewesen, über die ihr gesprochen habt? Ich weiß, dass da noch zwei, drei andere Shots von waren, wo der Spieler mehr im Anschnitt war, so. Ansonsten, ich bin die Fotos ja durchgehoppt.
Basti wollte mehr Matsch. Er wollte einfach, also das Foto, was er ausgewählt hätte oder hat, war einfach noch mehr unscharfer Spieler im Vordergrund und man sieht den Pokal nur so leicht durchblitzen durch das Warm-up-Shirt.
Ach krass. Wenn ich
das richtig in Erinnerung habe. Also es ist noch ein bisschen, vielleicht noch ein bisschen verkünstelter, kann man vielleicht sagen.
Nee, es ist.
Ah ja, genau.
Es ist tatsächlich dieses, also ein sehr ähnliches Bild. Man sieht auf der LED-Wall dahinter die Deutschlandflagge unten und man sieht eben die gleiche Situation. Auf diesem Glaspodest sozusagen steht der WM-Pokal und man sieht zwei von unseren Spielern, die miteinander abklatschen und genau dazwischen, auch unscharf, und genau dazwischen blitzt halt so dieser WM-Pokal raus. Und ja, das ist irgendwie so gefühlt so, ja, ne, wir klatschen jetzt ab und das Ding, das packen wir uns halt, weil das halt genauso zwischen den Händen ist. Aber ich mag tatsächlich beide Bilder sehr gerne oder diese ganze Situation, weil es halt schon nice war, wie das war kurz vor der Hymne nach dem Einlaufen und wie halt so dieses Weiß geglänzt hat und dann auch irgendwie cool in dem Moment, dass die roten Hosen sind und dass halt dieser Pokal einfach so beleuchtet ist. Und wie Lukas halt gesagt hat, dass das jetzt nicht so ein Ding ist, wo du weißt, so, ja, das ist jetzt ein Pokal, den willst du gern haben, den hat aber jetzt jemand anders, sondern den haben wir halt.
Ich finde das andere Foto auch cool. Ich muss sagen, ich finde schon geil, dass der Pokal ganz zu sehen ist. Das ist Punkt 1. Wenn es eine Mischung aus beiden Bildern wäre, dann wäre es noch geiler. Also die Deutschlandfahne hier irgendwie unterm Pokal angedeutet zu haben, fände ich geil. Ich mag aber auf dem Bild, was ich ausgesucht habe, auf jeden Fall auch diesen Lichtspot hier oben. Ne? Der bringt einfach nochmal so ein bisschen Flair rein im Vergleich zu dem Bild, was du rausgesucht hast. Aber so oder so. Geile Shots, geile Perspektiven, geile Idee.
Aber daran sieht man
ganz gut gemacht. Ich lob dich mal jetzt, wenn du das möchtest. Johannes, ich lob die jetzt mal hier. Hast du ganz gut gemacht.
Dankeschön. Aber das ist halt das Interessante einfach daran, wie unterschiedlich man selber oder andere dann Bilder wahrnehmen. Und ja.
Ja, voll. Ich glaube auch, bei mir spielt hier so ein bisschen auch die Sportschau-Schule so ein bisschen noch eine Rolle, ne? Weil du weißt auf dem Foto, dass das da hinten der WM-Pokal ist. Machst du das aber auf eine Tafel irgendwie, um eine Geschichte zu erzählen, ist das zu wenig. Hier siehst du den Pokal und die Geschichte, das Bild reicht, um die Geschichte zu erzählen. So. Aber so oder so. Nice. Next.
Danke fürs Lob.
Wow, ja, das ist wieder so ein Gänsehautbild. Wir befinden uns, also ich fange einfach mal an, ja.
Ich habe nur rote Trikots rausgesucht, fällt mir gerade auf, oder?
Ja, ist geil. Ich habe mich gefreut darüber, dass es endlich mal rot gab im Halbfinale.
Ich glaube, er hat auch nur den einen Ordner angeguckt von beiden. Nur Halbfinale, sonst wären da auch andere bei gewesen.
Ja, vielleicht gibt es ja noch ein paar andere Gelegenheiten, die Bilder vom Finaltag zu sehen irgendwann, wer weiß. Soll ich beschreiben? Möchtest du
ja, bitte.
Vielleicht mal was? Okay.
Ich kann auch beschreiben.
Ja, leg los.
Ja, wir sehen eine Spielertraube und zwar sehen wir im Vordergrund sehr viele Hände, die zusammen sich connecten, um dann irgendwie zusammen zu feiern, im Huddle zu stehen. Und man sieht rechts im Anschnitt Gordy Herbert unscharf so ein bisschen. man, ich weiß nicht, ob seine Augen auf oder zu sind, aber es ist ja, man, er sieht trotzdem, auch wenn man ihn nicht richtig gut erkennt, glücklich und zufrieden aus. Und im Hintergrund die beiden Spieler, die man scharf im Fokus hat, sind Andy Obst und David Krämer, die jubeln und sich freuen. Im Hintergrund sieht man die Kabine mit den roten Schriftzügen an den Spins der Spieler. Das passt eben auch gut dann zur Bildstimmung, die so ein bisschen rötlich gefärbt ist. Und ich habe dieses Bild rausgesucht, weil es zum einen eine coole Perspektive ist und eine krasse Nähe zeigt. Zum anderen, weil es für mich mega diesen Teamgedanken transportiert. Und trotzdem, und das ist jetzt so ein bisschen Nerdwissen dann auch, es zeigt halt irgendwie den Protagonisten dieses Spiels irgendwie doch dann im Fokus so. Also Andy Obst hat gegen die USA ein Spiel abgeliefert, das in den Geschichtsbüchern steht.
Es ist Obst im Haus gewesen.
Steph Curry lässt grüßen mit seiner Gravity. Das war überragend. Und der nächste Insider-Wissenspunkt ist hier, dass du auf der einen Seite einen Spieler hast, der das Spiel für Deutschland gewonnen hast, und auf der anderen Seite hast du einen Spieler, der relativ wenig Minuten bekommen hat. Und beide sind aber irgendwie zusammen in diesem Bild und auf gleicher Ebene im wahrsten Sinne des Wortes. Und das Bild, ich habe es gesehen und das ist genau das, was ich jetzt beschreibe, habe ich sofort gefühlt. So, es zeigt einfach diesen krassen Team-Spirit, ohne den es nicht gegangen wäre. Und deshalb habe ich das Bild ausgewählt. Es ist technisch und so ist es nicht irgendwie ein mega perfektes Bild. Wahrscheinlich würden Leute sagen, jo, die Nase von Gordy Herbert macht das Bild kaputt oder was. Aber ich finde, es ist so krass emotional, dass es einfach für mich eins meiner Favoriten ist.
Es ist ein krasses Bild, weil, also, du hast aus all diesen Gründen, die du jetzt genannt hast, hast du beschrieben, was dieses Bild krass macht, weil du hast halt Andy, der Matchwinner ist, und du hast David, der, keine Ahnung, sich die Schulter ausgekugelt hat im Handtuch wedeln. Also der wirklich ja wenig Spielzeit bekommen hat und trotzdem einfach nur intrinsisch dabei war, dieses Team irgendwie nach vorne zu pushen, wie er es nur irgendwie kann. Hut ab dafür auf jeden Fall. Das waren krasse Sachen. Und du hast dann so einen unscharfen Berg aus Fäusten, die sich so zusammentun für dieses eine Ziel, was dann eben in dem Fall das Erreichen des WM-Finales war einfach. Also der Hintergrund oder der Kontext dieses Fotos, es ist kein normaler Sieg gewesen, nachdem dieses Foto geschossen worden ist. Und das, das ist schon crazy.
Okay. Hast du ganz gut gemacht, Basti.
Ist echt okay.
Ja.
Danke.
Bild Nummer 3.
Das kenne ich noch gar nicht.
Ernsthaft nicht?
Das habe ich noch gar nicht, ich habe es noch nicht gesehen, glaube ich, ne? Dieses Bild, also wir befinden uns wieder in der Kabine. Ich kann nicht sagen, welches Spiel es war, ist auch völlig egal. Und man sieht, wo fange ich da an? Vielleicht wieder bei dem Whiteboard, was quasi wieder eine relativ prominente Rolle spielt. Es verdeckt den Spieler, der hinterm Whiteboard auf der Physiobank sitzt und sich gerade tapen lässt. Und man sieht nur, wie das linke Bein so herunterfällt und das rechte Bein gerade getaped wird von Lindsay Elizondo. Das war die Physiotherapeutin, die von den Orlando Magic bei uns dabei war und Moritz Wagner und Franz Wagner betreut hat. Und wenn ich mir so anschaue, wie dieser linke Knöchel getaped ist, den man da sieht, der ist nämlich richtig zugepackt, so mit schwarzem und braunem und weißem Tape. Also dieser Knöchel ist auch irgendwie im Zentrum dieses Fotos. Es ist so ein bisschen aus der Hocke fotografiert. Der Fotograf, der Basti, sitzt, glaube ich, nicht ganz am Boden, aber er kniet in der Hocke und fokussiert diesen Knöchel. Ja, soll ich über den Hintergrund, über die Bedeutung auch irgendwie schon sprechen, oder wollt ihr noch mehr beschreiben? Ich glaube, das war, also es ist ein sehr helles Bild, so man hat jetzt keine dunklen Partien, auch wenn diese Geschichte dahinter so ein dunkles Kapitel ist.
Was ich ganz geil finde an diesem Bild ist, das ist per se jetzt ja kein richtig geiles Foto, ne? Man sieht also die Protagonistin, die Physiotherapeutin, nicht richtig. Man sieht den Spieler nicht richtig. Vorne im Vordergrund ist irgendwie wahrscheinlich einen Tisch oder irgendeinen Koffer oder sowas, der so halb reingeht ins Bild, unscharf. Man sieht die Rollen des Whiteboards. Irgendwie sind ganz viele Elemente nur halb da. Und trotzdem ergibt dieses Bild in Gänze einfach eine geile Story. Und das ist mir halt auch sofort aufgefallen. Und das fand ich so, so gut an diesem Foto. Also es ist tatsächlich auch eins meiner Lieblingsfotos, weil es, ich mag ja die besonderen Bilder, die irgendwie nicht, die man, an denen man sich nicht satt gesehen hat oder so. Also ich kann mich natürlich nicht satt sehen an Spielern, an deutschen Spielern, die den Basketball-WM-Pokal hochhalten, weil es einfach historisch ist. Aber es gibt so Standardfotos, ihr wisst, was ich meine, so, ne? Und das ist kein Standardfoto und es erzählt einfach die Geschichte. Erzählst du die Geschichte kurz, Basti?
Lukas hat schon angefangen mit dem Thema, du kannst sie auch, erzähl du sie doch.
Es ist, na gerne doch.
Also wir haben in der Doku auch sehr ausführlich
die Geschichte wird beackert, sagen wir mal so.
Das Wort hat mir gefehlt.
Also dieses Bild zeigt den Knöchel der Nation. Das ist Franz Wagners Knöchel, der sich im ersten WM-Spiel verletzt hat, ist umgeknickt und hat dann richtig lange aussetzen müssen. Und wahrscheinlich ist das vor dem Comeback, könnte ich mir vorstellen. Weil er so dick getaped ist, das sieht aus, als wäre es so ein Tape, was vorm Spiel angelegt wird, damit du ready bist, so game ready bist. Und ja, das ist die dunkle Geschichte dahinter. So, das war die große Herausforderung für ihn, wieder zurückzukommen. Und wer Franz kennt und ihn in unserer Doku vielleicht auch ein bisschen näher kennenlernt, wie er so damit umgegangen ist, so raus zu sein und einfach von seiner großen Liebe Basketball getrennt zu sein, so ungefähr. Da geht einem schon ein bisschen das Herz auf bei diesem Typen einfach. Und deswegen war das eine sehr traurige Geschichte, dass er sitzen musste so lange. Und ich finde dieses Bild, so, was es so krass macht, ist, dass es, wie du schon sagst, es zeigt nichts Besonderes. Es zeigt alles nur so irgendwie zur Hälfte. Aber wer den Kontext halt kennt, so ein bisschen, oder jetzt durch die Geschichte vielleicht oder durch den Hintergrund, das macht dieses Bild halt zu Anderswelt. So, das ist halt krass einfach.
Gut, next one.
Schwarz-Weiß-Bild. Und
es gibt es auch in bunt. Mhm. Ich habe es aber bewusst in Schwarz-Weiß genommen.
Okay, wo fange ich an? Es ist ein Bild, auf dem ziemlich groß ein sich senkender Kopf zu sehen ist. Der sich so auf dem Weg ist, so in eine Schulter von seinem Gegenüber herabzufallen oder zu sinken. Auch so ein bisschen, weil ihm vielleicht was abfällt, eine Last von den Schultern fällt. Diese Person, die zu sehen ist, hat ein Netz um den Hals, was schon mal darauf hindeutet, dass man gerade was irgendwie gewonnen hat. So, weil dieses Netz abschneiden im Basketball halt immer so das Ding ist, wenn du einen Titel gewinnst, dann schneidest du das Netz ab und hängst dir das um. Und das darf nicht jeder Spieler. In dem Fall ist es Dennis Schröder, der Kapitän und MVP der Weltmeisterschaft, der sich dieses Netz umhängen hat. Und man sieht, also ich weiß gar nicht, was man in seinem Gesichtsausdruck sieht. Der ist also so ruhig und irgendwie, ja, es ist eine nachdenkliche, nicht Pose, aber ein Ausdruck, den er irgendwie da hat auf dem Foto. So sieht man ihn selten tatsächlich. Er ist eigentlich immer sehr mit sehr wachen Augen und einem blitzenden Lächeln irgendwie unterwegs oder schreien auch. Das macht er auch ganz gern mal, weil er ein sehr emotionaler Mensch ist, impulsiver Mensch ist und das ihn auch einfach so krass macht. Man sieht in seiner Stirn noch so eine Ader, die noch so ein bisschen am Pulsieren ist, die einfach noch so das Überbleibsel von diesem Kraftakt ist, den er gerade hinter sich hat im WM-Finale. Und sein Blick geht so nach unten in Richtung der Schulter, auf die er hinabsinkt. Und das ist, ich glaube, der Blick geht viel weiter als durch diese Schulter noch durch. Der geht ganz woanders hin, wo niemand gerade mit ihm hingehen kann. Und da ist er ganz alleine. Und das ist es könnte ein ikonisches Bild werden, wenn es genug Leute sehen, weil es ist echt Dennis in einer verletzlichen Situation irgendwie, ähnlich wie das mit Daniel vorhin war auf dem Foto, aber doch ganz anders.
Und ja, so sieht man Dennis sehr selten tatsächlich. Wird man auch nicht immer Weltmeister jedes Jahr.
Ich habe beim Durchgucken dieser Bilder das Bild gesehen und habe in meinem Office gesessen und habe laut "Wow" gesagt. Weil ich verfolge Dennis ja jetzt auch schon ein paar Jahre und bin ja auch schon ein paar Mal getroffen und interviewen dürfen. Und ich habe bei diesem Bild dreimal hingucken müssen, weil ich gedacht habe, das ist doch nicht Dennis. Das kann doch nicht Dennis sein. Nein, das ist nicht Dennis. Ich habe mich lange aufgehalten an diesem Bild. Es ist witzig, dass du ikonisch sagst, weil ich habe das Bild so lange betrachtet, dass ich irgendwann gedacht habe, es gibt da doch dieses Bild von Muhammad Ali, das jeder kennt. Das habe ich bei dem Bild empfunden. Ich habe gedacht, wenn man so ein Foto von jemandem macht, der ganz anders bekannt ist, also für ganz andere Situationen, für ein unfassbares Selbstvertrauen, auch durchaus als Lautsprecher, durchaus mal auch den einen Satz zu viel sagend, so, wenn er das auch nicht meint. Also dieses Bild zeigt, ich weiß nicht, ob man sagt den echten oder den wahren oder was auch immer, das ist zu viel interpretiert, aber dieses Bild zeigt einen komplett anderen Menschen. Da ist der Typ, der sich seit Jahrzehnten, ja, aber seit Jahren für den deutschen Basketball opfert, jeden Sommer irgendwie mitspielt bei der Nationalmannschaft, immer vorangeht, sagt, er ist der Leader und auf dem Platz zeigt, dass er der Leader ist und der gewinnt gerade die Basketball-Weltmeisterschaft. Und dann ist dieses Foto ein Foto, was ich nicht erwarten würde. Der steht dort und der Blick ist leer, nachdenklich, verletzlich, habe ich auch so gesehen. Krass, voll Gänsehaut bei diesem Foto.
Es fehlt nur die Träne, die noch so,
nee, ganz,
die noch so fast, nee, so kommt.
Nee, fehlt überhaupt nicht. Fehlt über, die wäre eins zu viel. Das, ich finde, das Foto ist so perfekt.
Ist da eine? Guckst du gerade? Nee. Also sie fehlt natürlich nicht, dieses Bild ist vollkommen, ich habe es gesagt, es ist, also da fehlt gar nichts an.
Ja. Also es ist auch ein ganz okayes Bild, was Basti gemacht hat, finde ich.
Perfekt, vielen Dank. Ich weiß, tatsächlich ist es immer sehr, also es berührt mich sehr, sowas dann auch zu hören, wenn man sich selber das Bild dabei anguckt, während andere Leute so über die Bilder sprechen und vor allem ein Bild auch im Grunde so auseinandernehmen in dem, wie sie darüber sprechen, anstatt einfach nur in das, bei Social hörst du dann immer nur so, okay, geiles Bild, boah, es sieht cool aus oder so, aber wie schnell sagt man, ey, das ist ein cooles Bild oder gibt dem Like und dann ist es wieder weg und, ne, und niemand erzählt einem, warum ist das Bild cool, wieso bleibt man an dem Bild hängen, wieso wählt man das Bild aus und das jetzt so zu hören, ist halt nochmal so, also ist halt sehr krass so, weil es halt einfach so besonders ist und es, ja, man das halt einfach nicht kennt, nicht hört und ja, deswegen vielen Dank für die Worte. Das weiß ich sehr zu schätzen und es freut mich natürlich sehr.
Hast du gerade einen Daumen hoch gemacht?
An euch, weil ich so froh bin, mit euch hier zu sitzen.
Ich habe jetzt ein kleines Video aufgenommen, um das einfach nochmal kurz festzuhalten hier. Und Basti weiß ganz genau, wie ich zu Daumen hoch auf Bildern und Videos stehe. Vielen Dank dafür, dass du das Video kaputt gemacht hast.
Sehr
nach
gerne.
All den lobenden sehr Worten. Gerne. Also jetzt mal ohne Scheiß.
Wir können es aber kurz aufklären noch.
Ja.
Was, also Lukas hat es ganz richtig gesagt, der Kopf geht in Richtung einer Schulter. Und es ist tatsächlich nach dem Spiel, ich glaube es, doch, es war nach der Pokalübergabe auch. Weil ich glaube, hier oben siehst du noch so ein bisschen Konfetti in den Haaren und es ist tatsächlich die die Schulter von Dennis' Bruder, die er nach dem Spiel aufgesucht hat und ich bin mir nicht sicher, ob die beiden sich vor der Pokalübergabe schon begegnet sind, gesehen sind oder auf jeden Fall war das ein sehr emotionaler Moment zwischen den beiden auch und deswegen freut es mich umso mehr.
Ja, ich habe, es ist ja eine Reihe von Fotos von Dennis nach dem Spiel auf dem Court und ich habe auch noch das ein oder andere Bild rausgesucht von ihm mit seinem einem seiner Söhne, wo er so ein bisschen ins Weite guckt und so. Und ich habe kurz überlegt, so, wie geil wäre das, wenn das die Schulter seiner Frau wäre und die Geschichte dann, die starke Frau stützt ihn und sowas. Und dann habe ich aber direkt gesagt, völlig egal, wessen Schulter das ist. Es ist egal. Es ist völlig egal. Es ist wichtig zu sehen, wie Dennis in diesem Moment ist. Und dass das eine Schulter ist, an die er sich lehnt, dass das jemand aus seiner Familie ist oder vielleicht auch jemand aus seiner Familie im Team sozusagen, das ist ja irgendwie klar. Aber es macht das Bild weder schlechter noch besser, dass wir es nicht sehen und dass wir es auch nicht wissen. So. Und deshalb, ja, es ist für mich einfach ein, ich finde übrigens auch den Kontrast zwischen links, dem Typen, den man nicht sieht, und rechts, diesem weißen Netz des Basketballkorbs, auch so geil. Aber egal, das Bild haben wir ausführlich beschrieben, ist für mich mit dem von Daniel zusammen das Beste, was ich bisher gesehen habe.
Das ist auf jeden Fall Bastis Paradedisziplin, finde ich so, weil der hat einfach ein Auge dafür und der Auslöser ist dann da, wenn er da sein muss in solchen Momenten, und deswegen ist das ein, also wenn man auch noch so irgendwie selber fotografiert und auch irgendwie dokumentarisch das macht und irgendwie solche Momente einfangen will und dann sieht, dass das möglich ist, so, das ist precious.
So, eins noch.
Das geil, das ist richtig geil auch.
Das allerletzte Bild. Und dann, ich sehe gerade hier auf dem Tacho, sind wir bei über 2 Stunden. Ich glaube, das ist wahrscheinlich die längste Episode, aber wir haben besprechen ja auch Sportgeschichte hier. Also, ein Foto, was ich im Herr-der-Ringe-Kosmos anordnen würde, so vom Gefühl. Was sehen wir? Du schüttelst den Kopf, warum?
Ja, weil es auch wieder ein krankes Bild ist, Mann. Also alles daran ist verrückt. Wir sehen, das ist eine ähnliche Nahaufnahme von einer Person, deren Kopf irgendwie hauptsächlich zu sehen ist auf dem Bild. Wir befinden uns wieder in der Kabine drin, was aber völlig egal ist. Wie beschreibe ich dieses Bild, ey? Auf der linken Seite ist das Gesicht der Person, die irgendwie gerade an einem Kelch sippt und irgendwie auch, man sieht noch so ein paar Tropfen, die aus dem Mund rauskommen. Es ist Bier, das weiß ich. Und auf der rechten Seite hat man einfach so ein goldenes Dreieck. Und wenn man sich jetzt vorstellt, was so rechts bei dem Bild noch viel weiter geht, wie groß dieser Pokal sein muss, aus dem diese Person trinkt, ist irgendwie, ja, Herr der Ringe kommt da schon sehr irgendwie nah ran. Und es ist Franz Wagner, der auf diesem Bild zu sehen ist, und er reißt die Augen auf und schaut sich an, was er da eigentlich trinkt. Vielleicht denkt er, oder vielleicht schreit er auch gleichzeitig, wie er trinkt, deswegen irgendwie sabbert er auch. Und der Pokal, der schimmert noch in seinem Gesicht so leicht, die Reflexion, das Gold, bilden so ein Dreieck um sein Auge oder um diese Partie zwischen Auge und Oberlippe. Und also von den Lichtern, von dem Ausdruck bis hin zum irgendwie, auch von der Komposition her finde ich es auch krass, mit dem rundlichen Kopf und dem kantigen, dreieckigen Pokal, fast wie ein Gemälde eigentlich, weil auch diese, wenn du ihm ganz tief in die Augen schaust, ich bin schon beim Interpretieren schon lange so, es tut mir leid, aber spiegelt sich wahrscheinlich nochmal der Pokal drin, und diese Augen haben Spaß in dem Zeitpunkt auf jeden Fall, und die haben richtig Bock, jetzt diesen Pokal zu exen einfach.
Ich find's so geil, weil ich war nie so richtig gut in Geometrie, aber ich finde diese Bildkomposition, du hast das eine Dreieck besprochen, das der Pokal ist, und dann hast du das andere Dreieck im Bild, was Franz Wagner ist, und es bildet sich so sozusagen so ein, wenn man eine Linie in der Mitte zieht und es spiegelt sich sozusagen, also der Pokal ist gleich Franz und Franz ist der Pokal, und also es ist einfach alles geil an diesem Bild. Der Blick, die Reflexion in den Augen, das Schimmern des Pokals, das Sabbern des Bieres an seinem Mund, der Blick, der, genau wie du sagst, Spaß und Überraschung und irgendwie das Gefühl auch so, wahrscheinlich kippt gerade jemand den Pokal, und das ist so ein Blick wie so, Alter, nicht so viel auf einmal, und irgendwie sagt der Blick aber doch so, ey, doch, gib mir, so, ne? Und deshalb, also es ist für mich auch ein ikonisches Bild. Es kommt nicht an das von Dennis heran, weil Dennis einfach nochmal andere Emotionen mitbringt. Aber das ist trotzdem so ein Bild, ähnlich wie auch das von Low, was wir hatten. Es ist kein typisches Jubelbild, sondern es ist irgendwie, es zeigt auch die Nähe, die ihr in der Situation hattet. Und ja, ganz grandioser Shot.
In dem Blick sieht man auf jeden Fall, dass er genau weiß, was da an dem Abend noch passiert und kommt, wenn wir aus der Halle rausgehen. Das können wir mit dem wissen, wie der Abend war, weil wir dabei waren. Aber da sieht man genau, dass er weiß, das wird noch gut. Und was du jetzt gerade gesagt hast mit der Nähe, die man sieht, um halt vielleicht auch so ein bisschen das Technische mit einfließen zu lassen. Wie gesagt, ich habe eben gesagt, ne, aufgrund dieser Beobachtung, unter der wir standen, ich habe nur die Kuh mitgenommen, 28 mm Festbrennweite. Und wenn man dann halt das Bild dazu sieht, ich hing halt mit der Kamera quasi an seinem Mund dran. So. Und das dann halt auch wieder zu dem Punkt, wo wir am Anfang waren, einfach diese Nähe, die die Jungs halt zugelassen haben bei uns. Und, ja, jetzt müssen wir kurz unterbrechen, weil David hier ein Foto macht von seinem Dachfenster. Vorher, nachher trocken und nass wegen Regen oder so. Kannst du kurz beschreiben, was du auf deinem Kameradisplay gesehen hast?
Schwarz. Ja, also ihr Lieben, ich glaube, das waren die Fotos, die ich rausgesucht habe von euch, und freue mich total, dass wir diese Bilder hier besprechen konnten. Ich gefühlt, es war gar nicht so gewollt, aber gefühlt haben wir den ersten Teil des Podcasts über die Doku gesprochen, also über das Filmische, den zweiten Teil über die Fotos, und irgendwie wird es ja rund, glaube ich. Vielleicht noch an dich die Frage, die ich Basti vorhin auch gestellt habe. Ich kenne die Antwort aber schon. Welches Foto von denen, die wir besprochen haben, hättest du gerne geschossen von Basti?
Es kann nur das Dennis-Bild sein.
Ja, okay.
Weil die Tragweite, so was dieses Bild mit einem macht, ist einfach nochmal eine ganz andere. So, das Franz-Bild ist auch überragend crazy, ich komme nicht drauf klar, Bild, aber das ist anders so, das ist einfach anders.
Habt ihr schon eine Idee für das Cover eures Buches?
Was für ein Buch?
Irgendwie ist es hier beim so ein Selbstläufer. Für ihn ist es eine Selbstverständlichkeit, dass wir ein Buch machen. Würdest du dir wünschen, wenn wir ein Buch machen?
Ich würde viel Geld darauf setzen, dass ihr eins macht.
Da freut sich die Kalkulation. Er wird bezahlen.
Ja, ich würde es mir auch kaufen, wenn ihr es mir nicht schenkt. Ich kaufe es mir natürlich. Ihr habt mit Bronze ein Buch gemacht. Werdet ihr mit Gold vielleicht ein Heftchen machen.
Warte auf Silber erst noch, dann machen wir das.
Olympiasilber. Ja.
Ja, da muss man ja springen in der Chronologie, das ist ja auch bescheuert.
Ja.
Also sagen wir mal so, wir sind in diesen Sommer gegangen und haben halt gesagt, wir können nicht dasselbe machen wie letztes Jahr, weil wir letztes Jahr das Glück hatten, alles aus diesem Sommer rausholen zu können. Also wirklich, wir saßen vorher in unserem ersten Gespräch, was wir hatten, saßen wir zusammen und haben gesagt, boah, es wäre ja geil, wenn wir ein Buch daraus machen. Aber warte mal kurz, wenn wir jetzt irgendwie Vorrunde rausfliegen sollten, ein Buch, wer soll sich das kaufen? Ja, dann machen wir Halbfinale im Buch. Okay, haben wir gemacht. Und jetzt haben wir gesagt, wir wollen die Doku machen, was halt automatisch mit sich bringt, dass der ganze Content, den wir bei Social Media, also einfach an Instagram gemacht haben, ja bei weitem nicht so ausführlich war, wie er das letztes Jahr war. Was uns aber auch klar war, wir haben auch vorher relativ ausführlich eigentlich darüber gesprochen und haben gesagt, ja, aber was machen wir mit Social? Und für Lukas war das auch so ein Punkt, wo er gesagt hat, ey, wir können ja nicht weniger machen als letztes Jahr. Verstehe ich, verständlich auch irgendwo, aber wir haben ja dieses Doku-Projekt, wo wir zu zweit einfach sind und von vorne bis hinten alles machen, und wir können nicht diese Doku drehen und wir können nicht dieses Pensum fahren bei Social, mit hier Post über Training, dann Reel darüber und dies und jenes. Und dann haben wir halt wohl oder übel uns dafür entschieden, halt Insta ein bisschen weniger zu machen. Und damit ist auch im Grunde, weil halt dieser volle Fokus auf die Doku war, haben wir halt gesagt, okay, dann ist halt dieses ganze Fotothema aber auch auf das Nötigste beschränkt, weil du kannst nicht Fotos komplett fahren neben der Doku. Und damit ist halt auch das Buchprojekt eigentlich raus gewesen, weil wenn wir das mit den Bildern aufs Nötigste beschränken, kannst du kein Buch füllen. So manchmal muss man halt Pläne irgendwie über Bord werfen. Und ich glaube, sollen wir das einfach sagen, dass wir jetzt im Nachgang gesagt haben, wir können jetzt nicht aus diesem Sommer rausgehen, ohne über ein Buch nachzudenken, ohne nicht nur über ein Buch nachzudenken, sondern auch ein Buch zu machen. Da sind wir jetzt gerade dabei, das irgendwie zu planen, zu gestalten, zu
machen.
Ich hab ja Kontakte nach Hagen.
Ja, hast du?
Habe ich, intensive. Ja. Und mein Kontakt hat mir gesagt, die ersten 60 Seiten seien jetzt schon...
Boah, da hast du aber gute Quellen.
Ja.
Aber ist ja gut, wenn 60 Seiten schon stehen, bedeutet das ja weniger Arbeit für uns.
Ja.
Super.
Ja.
Wer hat die denn gemacht? Ja,
kannst du mal den Kontakt weiterleiten, dass der uns die ersten 60 Seiten schon schickt?
Ja, kann ich.
Wäre geil. Nee, wir sitzen dran, wir arbeiten dran, und wie, wo, was und was drin zu sehen ist, werdet ihr sehen. Könnt ihr vielleicht auch jetzt so ein bisschen aus dem, was wir jetzt so erzählt haben, was ich jetzt gesagt habe, könnt ihr das schon so ein bisschen raushören. Es wird auf jeden Fall ein bisschen anders sein als das letzte Buch. Und
reicht es aber auch mit dem...
Wie das Cover aussieht.
Das war die Ausgangs... Also ich habe eigentlich nicht mehr gefragt, als wie sieht das Cover
aus. Wir mussten ja erstmal klären, ob wir ein Buch machen, weil wir wussten davon nichts. Du hast uns jetzt in die Situation gebracht, also machen wir jetzt ein Buch.
Na geil, wegen mir.
Ja, weil wir dein Geld haben wollen.
Ja, ja.
Deswegen.
Ja.
Und wie das Cover aussieht, seht ihr dann, wenn das Buch rauskommt, wenn du gleich lieb zu uns bist, vielleicht zeigen wir dir einen kleinen Ausschnitt davon, so oben rechts die Ecke oder so.
Wir zoomen einmal komplett rein, sodass man so 4 Pixel sieht und das zeigen.
Geil.
Genau, aber da wollen wir einfach noch nicht zu viel verraten.
Vielleicht packen wir sogar das in die Shownotes.
Was denn? Das Cover? Eieiei. Ei, ei. Man muss auf jeden Fall dazu sagen, ist auch noch so eine kleine Story vielleicht jetzt so. Wir saßen auf dem Rückflug in Dubai am Flughafen, komplett übermüdet. Man muss dazu sagen, wir haben einen 8,5 Stunden Flug hinter uns. Wir saßen, bevor wir los, also der Flug ging 8,5 Stunden, bevor wir aber überhaupt gestartet sind, standen wir irgendwo im Vorfeld eine Stunde rum, warum auch immer. Und die erste Stunde von Boarding bis Abflug hat neben uns in der Reihe ein Kind geschrien, aber es hat nicht nur geschrien, es hat richtig geschrien. Als wir abgehoben sind, war dieses Kind ruhig und das andere Kind von denen hat 8,5 Stunden nonstop iPad laut geguckt, hat alles kommentiert und immer wenn das Flugzeug irgendwie gewackelt hat, hat es vor Aufregung, also für das Kind positive Aufregung irgendwie, hat es geschrien, sich gefreut, keine Ahnung was. Wir hatten einen sehr unruhigen Flug, was das anging und wir saßen am Flughafen in Dubai und ich habe zu Lukas gesagt, ich habe das Cover und das, also es gibt für mich kein anderes irgendwie. Ich habe Lukas das Bild gezeigt und er so, oh nee. Nee, sehe ich gar nicht. Und das war so, okay, fuck you. Das ist so, ich mit so Euphorie 3000 dahin, ich so, ich habe das Cover und auch noch nicht mal safe, ob wir ein Buch machen oder so, ne? Ich so, wenn wir eins haben, ich hab's Cover. Er so, nein, nein. Oh nee. Ich so, ja, aber was machen wir dann? Keine Ahnung, aber das nicht. Perfekt. Wir dann nach Hause geflogen, wir in Frankfurt gewesen, ich dann total übermüdet. Wir haben ja auch gefühlt wir sind sonntags morgens vorm Finale aufgestanden und sind gefühlt dienstags abends ins Bett gegangen. Und nicht wirklich geschlafen dazwischen. Und dann, ich komme nach Hause, setz mich an den PC, ich nehme dieses Bild, was ich meine, setz einen Titel drauf, weil wir den Titel tatsächlich auch schon hatten. Ich schicke ihm das. Und ich habe gesagt, und jetzt sagen mir, dass das nicht das Cover ist. okay, es ist das Cover. Und dann habe ich ihm noch alternativ zwei andere Bilder geschickt. Und er so, nein, das ist das Cover. Und ich dachte mir so, perfekt, genau das, was ich dachte. Und dann war ich zufrieden. Also das steht alles, wie Lukas gesagt hat, wir zoomen auf 4 Pixel ran, wir zeigen es dir. Die anderen müssen sich noch ein bisschen gedulden. Und dann let's see, was passiert.
Sehr schön. Ich will euch gar nicht ein Buch zur Verlosung aus der Rippe leiern. Das müsste von euch kommen, wenn ihr das machen wollen würdet. Aber wenn nicht, ist es auch nicht schlimm für unsere treuen Hörer.
Wir haben noch was in der Hinterhand. Wir haben noch einen Plan, Lukas. Was
für ein Plan?
Dass wir ein Buch verlosen wollen, musst du jetzt sagen.
Achso, wir wollen ein Buch verlosen, klar, natürlich. Das war unser Hinterkopfplan.
Das wollten wir sowieso sagen.
Jetzt. Ach, wow. Das
wäre jetzt sowieso gekommen.
Krass, also für unsere Hörer.
Aber nur, du bekommst nur ein Buch, was du dann verlosen kannst.
Okay.
Und das andere Buch für dich, das
kaufe ich mir.
Super, danke.
Ja, ist kein Problem.
Wir kriegen das alles gedribbelt, David.
Nein, alles gut. Wie verlosen wir das? Sollen wir das dann machen, wenn's klar ist, mit einer Preisfrage und sowas?
Ja, genau.
Das machen wir dann. Aber Leute, ihr könnt auf jeden Fall das Buch gewinnen, was es noch gar nicht gibt und was es vielleicht auch gar nicht geben wird, was noch gar kein Cover hat, aber vielleicht doch schon. Es gibt ein Buch, das könnt ihr gewinnen. Stay tuned, folgt WTS-Pod. Da werdet ihr alles erfahren. Folgt übrigens den beiden Profis hier, den beiden Goldmedaillen, Goldkehlchen. Es bleibt noch eine Frage zu klären. Die habe ich euch noch mitgebracht. Ich habe es nicht verstanden.
Oh wei. Ja, schieß los.
I'm intrigued.
Es ist die Frage nach dem letzten Wort.
Ja, kannst Lukas und Basti, kannst du erstmal fragen nach dem letzten Wort der ganzen Dokumentation, ob sie es reingemacht haben. Stichwort ist einfach nur Klaus Perbers.
Fuck.
Gut, dass die Folge ja jetzt, wir arbeiten noch an der Folge noch. Gut, dass wir das jetzt noch haben, dass er das gesagt hat. Natürlich machen wir das als letztes Wort rein.
Das Ende habe ich ja schon gemacht, nachdem er mir das gesagt hat. Das Ende steht schon seit Wochen.
Fuck. Es ist, es beschreibt auf jeden Fall das, was er meint.
Moment. Wir können jetzt nicht das Ende der letzten Folge spoilern.
Ist eine sehr lustige und sehr gute Situation, auf die alle anwesenden Personen hingefiebert haben.
Seit letztem Sommer schon hinarbeiten.
Hingefiebert haben. Es ist ein Moment, der sehr oft vorkommt, aber in dem Moment trotzdem sehr rar ist.
Wenn das nicht ein geiler Cliffhanger ist für die letzte, ist es die letzte Folge dann, die kommt, oder?
Es ist die letzte Folge dieser Doku-Serie.
Ja. Das findet ihr auch in den Shownotes. Es gibt eine Playlist auf dem YouTube-Kanal des DBB, die heißt Ein Sommer. Da gibt es schon 5 Videos, ein 6. wird folgen. Das werdet ihr auch safe in meiner Insta-Story sehen, aber auch bei What's the Story in der Insta-Story. Folgt den beiden Jungs. Es ist eine sehr, sehr, sehr lange Folge geworden. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem ebenso viel Spaß wie ich. Es hat mich super gefreut, dass ihr beide hier wart, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß.
Noch mehr als du.
Also ich hab's sehr genossen, nochmal so einzutauchen, weil das wird, glaube ich, auch alles noch immer noch dauern, bis das so verarbeitet ist. Und das war schön, das mit euch und mit dir hier am Küchentisch zu teilen, so tatsächlich.
Vor allem, weil es halt ja auch das Problem ist des Alltags, wenn man zurück ist, man ist super schnell im Alltag wieder und dann ist so, ja okay, letzte Woche war da was, ich habe heute nochmal durch mein Handy geguckt, habe auch diese Story da geteilt und das ist halt eine Woche her. Und du denkst, ja, vor einer Woche war das, aber du bist kopfmäßig schon wieder so weit weg davon und egal ob jetzt Lukas, Festanstellung, selbstständig, wie auch immer, du bist einfach direkt wieder in deinem Arbeitsalltag. So viele Leute wollen irgendwie was, alle kommen jetzt an und ja, das waren sehr, sehr schöne, weiß nicht, 2,5 Stunden vorher mit dir noch und immer wieder ein Genuss, aber auch mit dir immer wieder ein Genuss, sich auszutauschen.
Vielen lieben Dank, das kann ich nur zurückgeben. Ich freue mich sehr nach wie vor, dass wir uns kennen, dass ihr das geschafft habt, gemacht habt, durchgezogen habt. Nehmt euch ein Beispiel dran, vielleicht nicht so ein krasses Beispiel, denn der Workload ist manchmal nicht ganz so gesund, aber ich glaube, für so eine Strecke und so was Sporthistorisches, da solltet ihr das Go von jedem bekommen, der euch begleitet. Herzlichen Dank, dass ihr dabei wart, dass ihr uns zuhört, abonniert uns gerne, das kennt ihr, den ganzen Wisch. Lasst gerne eine Bewertung da bei Spotify, Apple Podcast, wo auch immer ihr uns hört. Schreibt eine Direct Message oder kommentiert oder was auch immer, die Bilder. Wir werden das alles weiterleiten an die beiden Jungs. Gehabt euch wohl. Nächste Woche gibt es schon eine neue Folge, Folge 62. Die wird ganz anders, aber auch ganz geil. Liebe Grüße, Glück auf, bis bald.